Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zum Panel Wer entscheidet über den deutschen Film? Eine Initiative des Verbandes der deutschen Filmkritik. Ich stelle mal die Teilnehmer vor. Meine Kollegin Cornelia Ackers vom Bayerischen Rundfunk, Redakteurin für Sachen wie den Polizeiruf, das Debüt im Ersten, namhafte Filme wie Finsterworld, der hier auf dem Filmfest lief. Ich glaube, letztes Jahr war das. Und Karl Bergengrün von der Medien- und Filmstiftung Baden-Württemberg.
Fast,
ja genau, MFG. Repräsentant der Regionalförderung hier. Dann Christoph Gröner vom Team des Filmfestes München für die Reihe Neues Deutsches Kino zuständig. Frederik Jäger, Kritiker, ich glaube Geschäftsführer sogar vom Verband der Filmkritik und Initiator auch dieses Panels. Chefredakteur von kritik.de und jemand, der mit Artikeln für viel Furore gesorgt hat, gerade zuletzt. Und Franz Müller, der hier für die Filmemacher und Regisseure steht, ist gerade mit einem Film hier auch in der Reihe Neues Deutsches Kino, Happy Hour. Ja, ich glaube, war die Vorstellung ausreichend?
Ja.
Schön kurz.
Sehr gut. Erste Frage natürlich an den Initiator, Verband der deutschen Filmkritik, Frederik Jäger. Warum müssen wir denn überhaupt darüber reden, wer entscheidet beim deutschen Film? Warum ist das eine wichtige Frage?
Das ist eigentlich eine Frage, die uns die ganze Zeit beschäftigt, die, glaube ich, auch Filmemacher selbst beschäftigt und die quasi gleichzeitig die Systemfrage bedeutet, also wie kommen Filme überhaupt zustande in Deutschland und haben die Produktionsbedingungen etwas damit zu tun, wie die Filme am Ende aussehen? Das ist eine Frage, die wir uns regelmäßig stellen und wir gehen davon aus, dass sie das tun sie eigentlich immer, im Positiven wie im Negativen. Und gleichzeitig ist die Frage, wer übernimmt Verantwortung für das, was am Ende im Kino läuft? Tun das die Fernsehsender, die oft den ersten Grundstein legen dafür, dass ein Film überhaupt finanziert werden kann? Tun das die Förderer, die den Großteil des Budgets stemmen, oftmals jedenfalls? Oder sind die Filmemacher quasi verantwortlich für das, was sie machen? Oder die Kollaboration ist quasi, der Filmförderer ist genauso Autor des Kinos, das wir sehen? Das ist eine Frage.
Ja. Die Vorlage für Franz Müller, Sie als Filmemacher,
okay,
entscheiden die Filmemacher.
Also wir haben gerade vorhin ganz kurz drüber gesprochen. Ja, ich bin also der festen Überzeugung, dass sich natürlich Finanzierungsstrukturen abbilden in den Filmen. Also man kann sich da, also da kann man machen, was man will, wenn man 4 Jahre braucht, um einen Film, also von der Idee bis zum Dreh zu bringen, durch die Komplexität der Einreichstrukturen und der Förderstrukturen wird sich das in dem Film abbilden. Also es wird ein Teil der, sagen wir mal so, ist zumindest meine Erfahrung, ein Teil der vitalen Energie verloren gehen auf der Strecke. Vielleicht kommt ein bisschen mehr Überlegung dazu. Ich finde ja, dass viele deutsche, also inzwischen gesamtdeutsche Filme ein bisschen was von DEFA-Filmen haben auch, also von dieser angezogenen Handbremse. Was also zu Teilen auch sehr schön ist, also ich finde, es gibt Filme, die vertragen sich gut mit dieser Struktur und es gibt andere, die halt, wo es einfach wichtig ist, dass die schnell gemacht werden, dass man Verbündete findet, die Lust auf diese Filme haben, die entstehen zurzeit also auf Niedrigstbudgetbasis.
Frage an Christoph Gröner, wie bildet sich denn der deutsche Film ab? Wie sehen Sie das praktisch aus von der Festivalsicht? Sehen Sie da einen Mangel? Hören Sie Klagen? Sie reden ja unmittelbar mit den Leuten, auch gerade bei der Fertigstellung von Sachen.
Ja, Klagen höre ich, glaube ich, nicht so. Also das werden die Filmemacher nicht so explizit erzählen, beziehungsweise sind das Erfolgsgeschichten des Low-Budget-Films, die sie mir dann erzählen. Und dann sagen sie, ja, es war schwer oder fast unmöglich, unsere Finanzierung zusammenzubekommen. Wir haben es dann trotzdem gemacht, wir haben es auf diesem Niveau gemacht und die Filme sind dann künstlerisch begeistern sehr. Wir sehen für die Auswahl hier in München ungefähr 160 von den 250 Filmen und 18 wählen wir am Ende aus und da muss ich sagen, in diesen 18, die jetzt ausgewählt sind, gerade in diesem Jahr, spiegelt sich einfach so eine Vielfalt und zunehmende Vielfalt und zunehmende Ungeordnetheit der Finanzierungsformen. Das ist einfach so, dass der kleine Film, der sozusagen der No- oder Low-Budget-Film, absolut konkurrenzfähig neben dem stark budgetierten und regulär finanzierten, also so das reguläre Finanzierungssystem, so wie wir es üblicherweise praktizieren und über 90% der Filme betrifft, dass die auf Augenhöhe nebeneinander stehen können. Dass es da Filme gibt, die crowdgefundet wurden, dass es Filme gibt, die 7.000 Euro gekostet haben oder 100.000 Euro und die sehr gut neben diesen Filmen stehen, die dann mit einem Budget von 2,5 Millionen oder 3 Millionen Euro gemacht wurden.
Ja, wir reden über das Geld, Filmförderung, kommt natürlich da ins Spiel. Wie sehen Sie Ihre Rolle, Herr Ragen-Drüben?
Also ich würde mal fragen, wem verdanken wir die Filme, die wir haben? Und die verdanken wir ganz eindeutig den Kreativen und den Produzenten. Die machen, die denken die sich aus, die haben diese tollen Geschichten, die setzen sie um. Und wir geben eine kleine, entscheidende Hilfestellung, nämlich dass wir Projekte, die es gibt und die man an uns ranträgt, dass wir die mit Geld unterstützen, Kulturförderung, und sie dann wieder zur Realisierung laufen lassen. Und das heißt, wir sind sozusagen, unser Beitrag ist an einer entscheidenden Stelle am Nadelöhr Geld zu geben.
Sie sind ja vor allen Dingen, Ihre Arbeit ist ja vor allen Dingen eine filmdramaturgische Arbeit, Frau Ackers. Ne? Ja. Wie ist das bei einem Projekt wie Finsterbur, den ich ja sehr außerordentlich fand, der hier lief letztes Jahr, der sehr couragiert ist, ein deutsches Panorama abbildet und sicher nicht wirtschaftliche und kommerzielle Interessen im Vordergrund?
Nee, das hat er ja dann auch letztlich nicht eingespielt, aber deswegen haben wir den auch nicht gemacht. Der ist auch, ich weiß nicht, wer hat den gesehen oder ungefähr, damit ich weiß, wie viele, danke. Sehr schön. Der ist natürlich sehr speziell und auch in den Sendern gab es tatsächlich auch von sehr mutigen Kollegen Aussagen, wie sie hätten schon beim Lesen des Drehbuchs Kotzen gekriegt. Ich war weit davon entfernt, weil ich das Gefühl hatte, das ist wirklich das, was der deutsche Film jetzt braucht. Also auf so hohem Sprachniveau eine solche präzise Beobachtung unserer Gesellschaft. Ich konnte das nicht nachvollziehen. Er ist dann auch von FFA, das muss man auch mal festhalten, nicht gefördert worden. Also die haben auch mit spitzen Fingern dieses Projekt zur Seite gelegt. Und da wollte ich jetzt nochmal auch die Sender mit einbringen, weil du sagst, Filmemacher auf der einen Seite, die Produzenten, aber es sind auch die Fernsehanstalten, die für solche außergewöhnlichen Projekte dann die Leute haben, die das sehen, die sagen, egal wie viel Geld kommt, und da ist das Geld gar nicht so entscheidend, sondern du brauchst eine eingeschworene Gruppe, du brauchst Leute, die daran glauben, du brauchst Menschen, die kreativ sind, auch für diese Umsetzung. Und das ist für mich das Entscheidende. Jetzt war das zum Beispiel ein fertiges, mehr oder weniger fertiges Buch. Das ist ganz selten. Eigentlich kommen so Treatments und man findet sich im besten Sinne in einer sehr frühen Phase miteinander und geht ins Gespräch, hat eine gemeinsame Fantasie entwickelt, eine Vision, streitet sich, es geht manchmal richtig wüst zu. Also so mit Türschmeißen und irgendwie Funkstille und Abtauchen. Das ist ein wahnsinnig dynamischer Prozess und deswegen ist das Filmemachen nicht nur eine Frage der Filmemacher, sondern auch der Crew, die miteinander den Film macht. Und diese ganzen Sachen, wer fördert wann, was, wie und diese Kompliziertheit, die ich ja auch erlebe, die ist eigentlich zweitrangig, weil wenn man diese 4 Jahre wirklich benutzt, um sich immer wieder zu hinterfragen, was kann ich noch besser machen, was meinst du eigentlich, Dinge, die sich verändern, mit ins Buch einzubeziehen, dann ist das keine verlorene Zeit.
Also es gibt sicher Filme, wo das funktioniert, aber ich muss echt sagen, also ich bin der Meinung, man kann auch eine Geschichte in 6 Wochen schreiben und ein halbes Jahr später drehen und es kann ein fantastischer Film herauskommen. Also davon kenne ich genug Filme, also es sind dann halt amerikanische und iranische, oder
ja,
aber
ja,
es
genau.
Hier nicht geht. Also.
Ja, aber hier geht es irgendwie nicht und die Erfahrung mache ich ja auch.
Ja,
ich finde es super, dass wir über Radikalität im deutschen Kino sprechen, das tun aktuell alle wagemutige Stoffe, wollen wir und so, aber die Beispiele, also mit Verlaub, Finsterworld ist sicherlich im Verhältnis zu dem, was sonst möglich ist, ein relativ freier Film, aber der ist auch mit angezogener Handbremse, der ist auch...
Wo?
Also wenn man sich anguckt, wie der aufgelöst ist, Das ist kein Film, der sprudelt vor Energie. Das ist auch ein Film, der relativ gemächlich erzählt. Das ist ein Film, der hat einige sehr schöne Einfälle, aber es ist kein Film, der irgendwie, bei dem man rauskommt und völlig baff ist. Das ist Radikalität im Verhältnis zu dem, was sonst entsteht. Aber es ist nicht Radikalität auf einer absoluten Skala.
Das sehen viele Leute ganz anders. Also ein Fußpfleger, der aus den Sägespänen der Hacke einer 90-jährigen Kekse backt, das finde ich, muss man nicht schnell schneiden, um wirklich eben sowas zu sagen, sondern das ist ein Wert an sich, der wirklich über einen Charakter oder menschliche Zustände von Einsamkeit, Sehnsüchte, von Grenzüberschreitung, ich finde den wirklich grenzüberschreitend und ich schreite, der Kollege weiß, dass aus dem BA sehr viele Grenzen, die nicht immer gerne gesehen sind, und der Film ist schon wirklich sehr, sehr weit.
Ja, aber die Frage ist natürlich auch, ist so ein Film, wie mächtig sind Sie dann? Also wäre das erste Jahr, dass Sie Fensterrollen gemacht haben, wäre der Film ohne Sie, ohne Ihren Einsatz, ohne Ihre Unterstützung überhaupt möglich gewesen? Das ist ja dann auch eine Frage.
Ja, das ist jetzt immer ein bisschen peinlich zu antworten, weil das klingt so, als wenn ich mich da rausstreiche. Achso. Als wenn ich mich da rausstreichen würde, aber darum geht es gar nicht, weil es gibt auch ganz viele andere wunderbare Kollegen, die sehr, sehr mutig sind, wirklich, also die abenteuerliche Entwicklungen in sehr behäbigen Formaten wie Tatorte sich trauen oder wirklich auch Leuten, wie jetzt zum Beispiel bei Victoria, die Chance geben zu sagen, du mach den Film so, wir wissen nicht, was bei rauskommt. Da gibt es ganz, ganz viele richtig gute Leute in der AG.
Ja, aber das ist immer so das Typische. Ne? Tatsächlich gibt es ja, und das sagen nun alle Filmemacher, ich glaube, die Macht des Fernsehens ist massiv. Und auch die, praktisch sozusagen auch die dramaturgische Macht. Der Spielplan des deutschen Films hängt sehr viel vom Fernsehen ab. Ja. Und da ist natürlich immer die Frage, ist das, ohne Fernsehen geht halt vielleicht auch finanziell nicht, aber... Hat das eben auch einen dramaturgischen Output? Es gibt ja Leute, die sagen, gerade haben wir die Lügen der Sieger. Hochhäusler sagt, wenn man sich das deutsche Kino anguckt, es ist immer universell, es sind gerne Liebesgeschichten, konkret wird das nie. Und da kann man sich natürlich fragen, ist der Einfluss des Fernsehens sozusagen auf das, was dann gewagt wird, auch thematisch, nicht vielleicht überdimensioniert oder zu stark?
Ja, aber da würde ich gerne auch wirklich Ihre Erfahrung auch dann mal hören, weil... Das ist ein so bescheuertes Vorurteil, ja, was sicherlich wiederum auf viele Kollegen zutreffen mag. Aber dass wir, die wilden, genialen, kreativen, mit dem Körperblut geschriebenen Stoffe auf die Tische bekommen und dann irgendwie anfangen, die glatt zu bügeln, ja, zu sagen, also du, dann besetzt mal da bitte mehr Blonde und die dürfen nicht rauchen und bitte nicht aus der Flasche trinken, also wirklich... Solchen Images sind wir ausgesetzt. Das findet so nicht statt. Und ich glaube, dass manchmal auch das Scheitern der Kreativen in der, also ich weiß, ich mache mich jetzt super unbeliebt, ist mir dann wirklich egal, dass auch das Scheitern der Kreativen in der Überschätzung dessen, was sie für kreativ halten, diese Front aufmachen. Wir erleben das ganz oft, dass wir die Leute ermutigen zu sagen, ich habe das ganz aktuell, es war ein Stoff, der ein super Jugend-Bestseller-Buch ist, das gerade verfilmt wird, wo ich sage, wenn ihr einfach den Roman verfilmt, dann ist das Oper reloaded. Ja? Das ist ein Kino, das kann man nicht so machen. Und die schauen mich an und sagen, der Verleiher will aber einen Blockbuster. Deswegen können wir nicht den besetzen, wir können nicht wagemutig sein, wir vertreiben damit die Zuschauer. Von der Ecke kommt viel mehr Einschränkung als aus den Sendern. Das muss ich jetzt echt mal sagen.
Ich gucke mal von außen an, wir sehen das natürlich, die Sender beteiligen sich an vielen Filmen, Gott sei Dank, weil viele Filme, die wir fördern würden, einfach nicht finanziert werden, wenn es gerade die öffentlich-rechtlichen Sender nicht gäbe. Aber was sind das für Filme? Es sind keine Filme, fast nie Filme, die dann nachher 20.15 Uhr laufen sollen und wo man dann mit der Quotenschere rangehen würde und sagt, muss so und so sein, sondern es sind meistens Filme im Nachwuchsbereich, Filme von jungen Filmemachern, von außergewöhnlichen Filmemachern, wo nach unserer Erfahrung weder von der Förderung noch vom Sender da so ein Druck kommt, zu sagen, der muss so und so sein, der muss irgendwie maßgeschneidert sein, für irgendein Format, sondern es ist eher so ein, sag mal, ein mäzenatisches Engagement, dass man sagt, das wollen wir möglich machen. Und dann zeigen wir es da, wo der Film dann nachher fertig ist, auf der Schiene, wo er nachher passt. Manchmal eben erst um 24 Uhr, manchmal um 23 Uhr, manchmal um 22 Uhr. Das ist die Realität. Und Gott sei Dank gibt es das. Was mich beunruhigt ist, es sind fast immer die öffentlich-rechtlichen Sender von den privaten. Würden wir uns das auch wünschen, weil die arbeiten für ein jüngeres Publikum. Die machen ein paar Sachen. Beim Deutschen Filmpreis waren sie jetzt auf der Bühne. Aber da könnte noch mehr kommen, damit das auf mehreren Schultern bei den Sendern ruht. Und es nicht nur die Öffentlich-Rechtlichen sind, die immer bei den Produktionen einspringen.
Also ich glaube ja, die mehreren Schultern sind genau das Problem. Ich glaube, ich also muss da irgendwie zustimmen. Natürlich gibt es beim Fernsehen tolle Redakteure auch und es gibt auch in der Förderung gute Leute, also die interessiert sind an einem lebendigen Kino, also mit Sicherheit. Aber die Problematik ist ja die, dass das so ein Konglomerat ist, dass es eben nicht reicht, eine Förderung zu gewinnen oder einen Sender zu gewinnen, sondern dass dadurch, dass die Förderung eben mit Ländereffekten arbeiten, zum Beispiel der Sender nötig ist, um überhaupt diese Gelder freizukriegen. Ja. Das weiß ja wahrscheinlich hier jeder. Und damit baut man sich dann halt auf die lange Strecke letztlich den kleinsten gemeinsamen Nenner zusammen, in der Tendenz. In der Tendenz. Also ich spreche jetzt nicht generell, natürlich gibt es diese guten Beispiele, aber es führt letztlich dazu, dass die Produktionsprozesse verlangsamt werden, dass mehr Leute Ja sagen müssen. Wenn jemand unbekannt ist, kommen ja noch die ganzen Lektoren dazu, die das lesen, die das vorbeurteilen. Also ich vermute mal, es müssen bestimmt 20 Leute im Schnitt Ja sagen zu einem Film, der vielleicht 1,5 Millionen kriegt, wenn der Regisseur nicht vorher schon einen Namen hat.
Also, darf ich kurz da was zu sagen, weil ich kenne ein Ausnahmebeispiel, was Ihnen in gewisser Weise recht gibt. Und das kann ich, weiß nicht, wie viele Produzenten hier im Publikum sind, euch auch wirklich nur ans Herz legen. Es gibt den besonderen Kinderspielfilm, den kennst du, da seid ihr mit dabei.
Das ist jetzt eine Initiative, die gerade neu gegründet
wurde. Und die ist super. Also da wird an einem Tag unter diesen ausgewählten, dann schon eingeschränkt ausgewählten Projekten werden ein, zwei ausgesucht. Es sitzen quasi alle Förderer, alle Sender an einem Tisch. Es ist so ein bisschen Börsenstimmung. Weil da gibt es eine sehr hohe Summe, die ich jetzt nicht nennen darf, und die wird an einem Tag auf diese Projekte verteilt. Und das ist wirklich genau das, wo ich gemerkt habe, das tut uns wahnsinnig gut, weil wir das Gefühl haben, du kannst mit allen direkt sprechen, du kannst die auch mal angehen, du kannst irgendwie sagen, nein, das ist das viel schlechtere Projekt, das Geld müsst ihr in das investieren. Und das, finde ich, ist wirklich ein unglaublich vorbildhaftes.
Also mir ging es jetzt in dieser Idee nicht um den einen Tag, sondern um die eine Person. Also wenn du sagst, du kannst da an einen, also du alleine könntest entscheiden, wem du dieses Geld gibst, für das du verantwortlich bist beim Sender, dann musst du sagen, super. Ja. Wenn es aber heißt, ein sozusagen Gremium aus verschiedenen Förderern entscheidet sich für einen Film, das ist nicht das, was ich meine. Und das ist, glaube ich, auch nicht das, was bringt. Weil dann hast du ja wieder den kleinsten gemeinsamen Nenner.
Darf ich nochmal zu der Initiative sagen? Also mir wurde, ich habe gestern von dieser Initiative gehört und mir wurde die unter den Topos erzählt, dass es ein Defizit gerade im Kinderfilm und Jugendfilm gibt, das zu sehr auf verwertbare Marken, also dass sozusagen erfolgreiche Buchstoffe sozusagen umgesetzt werden. Und da bringe ich mal Frederik Jäger ins Spiel. Sie sagen, vieles in der Förderung und in dieser ganzen Kuratierung des deutschen Films setzt auf Marken. Also es werden zu sehr Marken sozusagen ausgebeutet und originäre Stoffe haben keine Plattform, keine Möglichkeiten. Sehen Sie das auch so?
Ja, Sie haben gerade gesagt, es wird kuratiert. Ich habe den Eindruck, es wird nicht so sehr kuratiert, sondern es wird eigentlich in der Regel ausgegangen von einer Bestätigung des Marktes. Und Markt ist in dem Kontext ein bisschen absurder Begriff, weil es eigentlich nur darum geht, dass man guckt, welche Projekte können eine Finanzierung schließen. Und das heißt, der Förderer macht seine Entscheidung davon abhängig, wo bereits Fernsehen dabei ist, wo Eigenanteile stimmen, wo man guckt auf die Startliste, sind ausreichend Leute dabei, die bereits bewiesen haben, dass genau das irgendwie reproduzierbar ist, was sie da überhaupt erst vorstellen. Also anstatt in die Zukunft zu gucken, guckt man eigentlich in die Vergangenheit. Eine Bestätigung von dem, was bereits möglich war und das zu reproduzieren mit dem nächsten Projekt. Ja. Und das ist mir eigentlich das Spiel zu rückwärts gewandt. Also ich würde versuchen, ich weiß, dass es schwierig ist, weil man natürlich ein Förderer, also ich verstehe auch die Position, dass man sagt irgendwie, es bringt nichts, Geld zu geben jemanden, der gar nicht in der Lage ist, das Budget zu schließen. Ja? Also zu sagen, dann ist das Geld quasi geparkt, es kriegt niemand. Und am Ende bleibt es doch bei uns und dann können wir es nächstes Jahr wieder ausgeben. Also es ist quasi Quatsch. Aber Förderer könnten heute zum Beispiel, die EU erlaubt es, 100% eines Budgets geben für kleine, schwierige Filme. Also das wäre natürlich, Wahnsinn, wenn man sich überlegt, dass Förderer komplett alleine entscheiden, was ein Film, welche Filme entstehen. Aber andererseits könnte man sich denken, man könnte viele Prozesse so verkürzen, wenn Förderer auch nur 90% eines Budgets gibt. Man könnte quasi einreichen und man könnte sagen, okay, man hat jetzt in dem Jahr, sagt man, gibt es 3 Kuratoren und jeder von denen darf irgendwie 4 Projekte auswählen und die werden komplett finanziert. Ja. Und dann geht's weiter.
Es gibt ein dänisches Modell, das ich da anführen will, New Danish Screen. Das ist eine relativ kleine Form meines Wissens. Und dafür gibt es explizit Filmcommissioner, und zwar 2. Und die werden für eine begrenzte Zeit berufen. Und dann kann man mit dem Projekt zu dem ersten Commissioner gehen, der lehnt das ab, und dann kann man nochmal zum zweiten gehen. Und New Danish Screen, das sind natürlich sehr kleine Budgets, aber da wird ein sehr großer Teil der Finanzierung bereits geschlossen. Natürlich ist das System in Dänemark mit unserem nicht vergleichbar, allein durch die Regionalität. Aber ich glaube, also noch mehr Gedanken könnten darin einfließen, ob es nicht so etwas geben könnte, wie einen Commissioner auf Zeit aus der Filmbranche heraus, der sich die ehrenvolle Aufgabe aufschnallt, andere Leute zu fördern, für 2 Jahre diese Aufgabe hat und dann ist diese Förderung, hat eine Handschrift, die dann entsteht, die Mittel, die zugewiesen werden und vielleicht entstehen dann diese kleinen, 100%ig finanzierten Filme. Aus meiner Sicht gibt es nicht mal annähernd ein vergleichbares Modell in Deutschland.
Es gibt das Filmbüro NW, das ehemalige, das heißt jetzt Produktion 2 der
Filme. Moment, aber wie groß ist das Budget?
1,5 Millionen jedes Jahr.
1,5?
Also im Verhältnis... Es ist viel, meiner Meinung nach müsste das die Hälfte der Filmförderung in Nordrhein-Westfalen sein, dann hätten wir eine interessante Filmlandschaft in NRW. Und die haben keine Ländereffekte, die finanzieren Filme nicht zu 100%, aber zu 90%. Diese 10% kriegt man irgendwie hingeschummelt, das wissen wir alle. Aber die haben auch den Vorteil, man kann Treatments, man kann Kurzgeschichten einreichen, man kann Filme schon drehen, eine Postproduktionsförderung beantragen, man kann Filme in jeder Länge einreichen. Das ist das, was wir brauchen eigentlich. Wir brauchen eine flexible Filmförderung und ein flexibles Zugehen auf die Filmemacher.
Also jetzt muss ich mal gucken, ich ziehe es jetzt mal auf uns, weil ich kann jetzt nicht über Nordrhein-Westfalen reden, sondern über die MFG. Diese Flexibilität haben wir auch. Bei uns kann man auch Kurzfilme machen. Auch es ist nicht an eine Länge von 90 Minuten gebunden. Es können
auch unter 78 oder unter zwischen 30 und 79 Minuten.
Wir haben es nur nicht in einem eigenen Fonds, sondern wir sagen, in dem großen Fördertopf können wir auch Filme jeder Länge möglich machen. Und das tun wir ganz bewusst.
Und wer entscheidet darüber?
Unsere Jury entscheidet.
Wer ist das?
Das ist eine Jury aus 8 Leuten. Und das ist gut, dass es das gibt. Also ich vertrete das System mit absoluter Überzeugung, dass es nicht eine einzelne Person ist, die dann Partikularinteressen verpflichtet sein kann, sondern dass es eine unabhängige Jury ist.
Aber was machen diese 8 Leute? Sind das Filmschaffende oder sind das Senderzugehörige?
Also es sind auch Filmschaffende.
Ja,
was auch Filmschaffende sind, wir wollen ja nicht
diskriminieren. Also ich kenne es nur von der Filmstiftung, da sind sehr wenige Filmschaffende. Meines Wissens, ich weiß gar nicht, ob überhaupt einer drin ist. Also ich glaube nein.
Aber
das wäre zu ändern.
Ja. Also es sind 2 aus dem Sender von 8 drin, die damit auch das große Geschäft des Senders repräsentieren. Das finde ich auch gut.
Ja, die sollten über die Hälfte entscheiden. Über die andere Hälfte.
Lass Sie mich noch einmal. Okay. Ich versuche noch mal den ganzen. Es waren so viele Sachen und dann kommen wir noch mal auf die Diskussion, die Sie haben. Also Ihr Punkt war vorhin, dass Sie sagten, man muss zu vielen Förderern gehen. So, das ist richtig insgesamt, dass es diesen Fördertourismus gibt. Wir haben aufgelegt bei der MFG schon seit mehreren Jahren ein Programm, wo wir sagen, wir finanzieren die Hälfte, wenn der andere, das ZDF oder SWR, die andere Hälfte finanzieren und du hast nur einen Förderer und nur einen Sender mit im Boot, damit du schnell und nur von 2 Seiten eine Förderung kriegst. Das funktioniert auch gut,
halt 50-50. Aber haben Sie mal bei dem Sender einen Stoff eingereicht, wenn Sie keinen Namen haben? Also wir wissen doch alle, dass das ein Dreivierteljahr dauert, bis gelesen wird. Und
Nein.
Also wenn ich zum BDR jetzt gehe, also die... Wann gibt der BR, also für wann kann ich zum, aber kann ich nächstes Jahr noch drehen, wenn ich jetzt zu dir komme?
Ja, nein.
Das ist jetzt ein Wort.
Auch, aber natürlich muss ein Sender seine Gelder, wir können nicht ein Budget von 2015 irgendwie am Anfang des Jahres nicht schon
aber ich rede jetzt über 2016.
2016 ist überhaupt kein Problem. wenn es jetzt nicht der historische Nazi-Schinken ist, wo die Kostüme sowieso schon alle ausgeliehen sind, weil alle diese Filme im Moment machen. Nein, aber wenn es zum Beispiel, wir haben das ganz oft gemacht, bei Finsterwelt war es genau so. Ich habe den Stoff auf den Tisch gekriegt, wir haben miteinander gesprochen, ich bin zu der wunderbaren, großherzigen und uns sehr vertrauenden Bettina Reitz gegangen, die hat mich kurz angeguckt bei dem Wiedergeben der Inhaltsangabe, die Augenbraue hochgezogen, hat gesagt, glaubst du dran? Und ich habe gesagt, ich glaube hundertprozentig dran, hat sie gesagt, hier ist das Geld, machen wir, haben gemacht.
Aber für welchen Vorlauf, das interessiert mich jetzt tatsächlich, weil beim WDR weiß ich, für 2016 ist Anfang, 2015 sind die Gelder für 2016 komplett weg.
Es das heißt, bricht immer noch mal was zusammen, damit kann man auch noch mal, also viele sagen, werden dann so weiter. Also das war, ich bin jetzt so mit Zahlen und Daten, aber das war, ich würde sagen, im Frühjahr und wir haben im Herbst gedreht.
Des gleichen Jahres?
Des gleichen Jahres, weil das Buch eben auch schon fertig war. FFA, wie gesagt, hat nicht gefordert, wir haben das mit anderen Mitteln abgefangen. Also auch wenn zum Beispiel öffentliche Fördergremien dann irgendwie versagen. Und ich empfinde das auch als ein Versagen, weil zum Beispiel Victoria ist meiner Meinung nach, vielleicht weiß das jemand
besser. Die erste ist so von Berlin gehört.
Aber nicht von FF... Nee, also FFA ist nicht drin.
Aber FFA die Berliner Förderung
ist drin. Ja, aber es geht ja, auch um diese, es geht ja auch um diese großen deutschlandweiten Förderer, die ja dann auch in gewisser Weise mehr... Die scheuen, das sind dann auch mehr... Entscheidungen, wo die sagen, nee, das, die Gespräche kriege ich mit, dass die auch immer mehr auf diese Sachen setzen, die publikumswirklich wirksam sind, wo sie Gelder zurückbekommen können, wo sie sicher sind, wo sie größere Batzen an große Unternehmen geben, statt mehr Geld für kleine Unterstützungen zu geben, weil es, die Qualität entscheidet sich nicht an der, am Batzen Geld. Dafür, das kann ich wirklich sagen. Das ist nicht der Punkt.
Ja, reden wir über die Qualität. Wir müssen da auch mal weiterkommen. Und da nochmal an Frederik Jäger. Wie sieht es mit der Qualität aus des deutschen Kinos? Können wir uns da mehr wünschen? Wir müssen uns, glaube ich, mehr wünschen, weil wir haben einen guten Mittelbau, möchte ich sagen, aber die Meister fehlen uns. Auch das internationale Renommee ist nicht wirklich da.
Sie fragen, was wir Qualität nennen. Also ich glaube, es fehlt meistens an den Kriterien, überhaupt den ästhetischen Kriterien. Und das, was als unter Qualität geführt wird, ist meistens eigentlich das Langweiligere, also das Biederere. Natürlich ist immer die Frage, wie viel Handwerk steckt drin, und natürlich würde es wahnsinnig viel bedeuten, und Filmemacher könnten sich viel mehr entwickeln, wenn sie jedes Jahr, jedes zweite Jahr oder nur jedes dritte Jahr anstatt nur alle vier oder fünf Jahre drehen könnten, weil die könnten natürlich ihr Handwerk verfeinern. Natürlich macht es einen Riesenunterschied, wie viele Filme man schon gemacht hat und wie oft man drehen kann. Also ich glaube, dass auch auf der handwerklichen Ebene kann man noch was machen. Aber mir fehlt es nicht so sehr an der Qualität, sondern mir fehlt es eigentlich eher an, an dem Mut zu ästhetischen Experimenten, an etwas, was das Kino als Ort braucht. Also etwas, wo ich im Kinosessel sein will und tatsächlich auch durch dieses Erlebnis vielleicht in Trance versetzt werde oder durch den Film tatsächlich irgendwie ein physisches Erlebnis habe und nicht nur, und da scheint mir tatsächlich die Qualität wird ganz oft darüber definiert, wie ist das Drehbuch, also etwas, was sich über Worte vermittelt, und ich möchte eigentlich im Kino nicht nur, aber auch etwas sehen, was sich eben nicht über Worte vermittelt.
Das ist einfach, wenn wir bei ein neues deutsches Kino gehen.
Night Session, wir müssen Night Session, ist ein richtiger Mammelkorb-Film. Wie sah es da aus? Wie weißt du was über...
wie der entstanden ist?
Ja.
Das ist ein Labor of Love, ja.
Also du musst ein bisschen was über den Film erzählen.
Gut, Night Session. Der Film ist ein Skaterfilm und ein Münchenfilm von einem Regisseur und Produzenten gedreht, Philipp Detmer, der hier in der Szene auch überhaupt nicht verwurzelt ist, also quasi dem ein unbekannter Name für viele war, aber auch überhaupt nicht in Verbindung zum Beispiel mit der Förderung steht oder dem Bayerischen Rundfunk. Er hat auch ein Thema oder ein Drehbuch oder ein Treatment angeboten, in dem er gesagt hat, ich würde gern was über meine Jugend machen, es geht um Skater und darum, was die machen, nämlich, dass sie eine ganze Nacht miteinander durch die Stadt skaten, das ist typisch für die Szene und so weiter, und das war überhaupt nicht vermittelbar aus dem Drehbuch heraus. Jetzt hat er das mit mit den besten Skatern Süddeutschlands einfach gedreht an 4 Tagen oder zwei Nächten und nochmal 2 Zusatznächten und hat das für wenig bis gar kein Geld gemacht. Und was entstanden ist, ist tatsächlich ein Spielfilm einer Nacht, eine Dokumentation eines Lebensgefühls, die sehr, sehr lebendig wird, die sich nicht ganz von der Ästhetik des Skaterfilms befreien kann oder will, aber weit darüber hinaus geht auf jeden Fall. Und das ist sehr spannend. Wieso du jetzt allerdings nur auf Night Session abgehoben hast, weiß ich gar nicht.
Ja, weil ich finde, hier wurde ja praktisch mehr Experimente.
Es gibt jede
das Erlebnis. Das ist natürlich ein unglaubliches Erlebnis. Also der Film hat ja Langeweile. Das ist ja so ein Hasswort bei Filmen. Ist auch teilweise langweilig. Aber es ist halt, ist auch kein Dokumentarfilm. Es ist ein, was ich so noch nie gesehen habe. Andere mögen mehr gesehen haben. Das ist etwas, was ich erstaunlich fand, dass das in Deutschland ist. Das tröstet mich auch. Ich gebe der Frederik Jäger auch absolut recht. Ich habe auch das Gefühl, dass wir einen sehr aufgeräumten, ordentlichen Film immer mit einer gewissen erzieherischen Maßnahme haben. Aber wir haben auch Defizite, auch in Genres. Es fehlen ja auch Genres im deutschen Film. Das muss man ganz klar sagen.
Darf ich nur ganz kurz ergänzen? Also der Mut zum Experiment nimmt zu, aber die Kosten dessen sind, dass die Filme ohne Budget und damit ohne Existenzgrund gemacht werden. Das ist das Problem. Also, aber der deutsche Film, aus meiner Sicht, ich darf das jetzt seit 4 Jahren machen, der Mut nimmt beständig nur noch zu. Die Filmemacher werden radikaler, gehen ihren Weg und sagen, und jetzt gerade trotzdem. Ein Film, wie Schau mich nicht so an, ist von Usuma Borgo an der HFF entstanden, eine HFF-Studentin, die ist komplett gegen geschlossene Türen in der Finanzierung gerannt, als sie gesagt hat, ich will ein lesbisches Psychodrama machen oder ein Drama, sagen wir es so, über dass die Genderrollen verkehrt, indem es um Inbesitznahme und nicht um Liebe geht. Und dann spielt auch noch Sepp Bierbichler mit. Und trotzdem sind die Türen nicht aufgegangen. Der Film ist sehr wunderbar künstlerisch geworden. Heute um 14.30 Uhr ist Premiere. Der hatte überhaupt kein Geld. Das so und trotzdem, zumindest in dieser Phase, und da muss ich auch Cornelia Ackers, also darf ich zumindest die frohe Botschaft übermitteln, es gibt sehr wohl diesen Mut, also es sind nicht nur die Angepassten, aber vielleicht geht es ja auch schon darum, dass der Einfluss, nicht unbedingt nur des Fernsehens, aber der Frage, dass ich später mein Brot verdienen muss mit Film, bereits im ersten Studienjahr auch schon an den Hochschulen sehr stark vermittelt wird, und damit sozusagen möglicherweise, nicht bei allen Studenten, aber manchmal schon so etwas reformiert wird, wie welche Stoffe brauche ich, in welchen Ästhetiken muss ich arbeiten, damit ich ein Auskommen habe. Das fängt ja schon sehr
nicht nur viel. Auskommen. Fragen wir doch mal Franz Böhr, Sie haben ja Kunst studiert, genau. Sie machen Experimentalfilme, also Sie haben ja eine Entwicklung, wie sehen Sie denn Ihre Entwicklung, auch praktisch selbstkritisch oder so? Müssen Sie Konzessionen machen, haben Sie sich verändert von dem, was Ihnen mal vorgeschwebt ist, als Sie sich fürs Filmemachen entschieden haben?
Also ich habe meinen ersten Film habe ich ja komplett ohne Sender und ohne Förderung gemacht, also nicht freiwillig. Ich habe, glaube ich, 8 Anträge oder insgesamt 12 gestellt, die sind alle abgelehnt worden. Es war dann für mich eine tolle Erfahrung, dass dieser Film auf der Berlinale Premiere hatte und über die ganze Welt ging. Und ich habe aber aus der Erfahrung heraus dann meinen zweiten Film mit dem WDR gemacht, was dann ein schöner Film wurde, aber der hatte diese angezogene Handbremse. Ich hatte einen Redakteur, der mich hat machen lassen, tatsächlich mir auch nicht reingequatscht hat. Es hat aber sehr lange gedauert, bis wir das dann finanziert hatten und das Ding dann unterwegs war. Und dann habe ich meinen dritten Film wieder selber produziert, wieder ohne Förderung, habe im Nachhinein aber das Glück gehabt, dass es das Filmbüro NW gibt, das dann nochmal, ich glaube, 70.000 Euro gegeben hat, obwohl der Film schon gedreht war. Größtenteils, wobei das also nach den Statuten auch nicht mehr zulässig ist, was sehr bitter ist. Aber ich habe meinen konkreten Vorschlag. Also wenn man jetzt überlegen würde, Herr Berg, und Sie sitzen jetzt gerade hier, Sie haben, was für ein Budget hat die MFG? 20 Millionen oder?
Das wäre schön, es sind so, 15.
Ja. 15, aber wenn Sie jetzt überlegen würden, dass Sie 7,5 davon sozusagen in einen Topf geben würden, über den Filmschaffende entscheiden. Ich würde auch nicht sagen einer, sondern vielleicht 3 Leute, so wie das beim Filmbüro ist, sind Produzenten, Verleiher, Regisseure, Schauspieler drin in diesen Gremien. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie überrannt werden würden mit guten Stoffen und wahnsinnig viele gute Filme entstehen würden. Und ich glaube, also bei der Filmstiftung, wenn die das machen würde, oder der FFF, also da wäre natürlich noch mehr los, weil die natürlich größere Budgets haben, aber auch mit 7,5 Millionen kann man ordentlich was machen. Und ich glaube, es würden ganz andere Filme entstehen und es wäre auf jeden Fall sehr belebend, glaube ich, für die deutsche Filmlandschaft.
Also überrannt mit guten Stoffen werden wir jetzt auch schon. Ich überlege jetzt gerade, ob sich das ändern würde. In jedem Fall gäbe es eine, sehe ich jetzt eine Gefahr, dass da Filmschaffende mit Geld des Staates selber entscheiden über eigene Projekte.
Genau, wie in Argentinien oder in anderen Ländern, wo das so ist. Das Inka in Argentinien, sehr lebendige Filmlandschaft, sind Filmschaffende, die da entscheiden. Da kann man Kurzgeschichten einreichen, da kommen tolle Filme bei raus.
Aber ich glaube, wir tun jetzt die ganze Zeit so, als ob hier gar nichts bei rauskommt. Ich nehme nur einen Film wie Hotelzimmer. Hier, der Filmemacher sitzt im Raum bei uns. Gefällt ein toller, großartiges Kammerspiel in einem Raum, das einen 90 Minuten fesselt. Victoria wurde gerade beim Filmpreis ausgezeichnet, ein hervorragender Film. Wir brauchen uns jetzt nicht irgendwie so schlecht reden. Also das finde ich
auch nicht. Ich will es nicht schlecht reden. Ich plädiere nur für eine, also ich mache mich sozusagen nur stark für eine Form des Kinos, die ich vermisse. Und ich meine, das natürlich kommen in diesem System, also ich meine, Love Stakes ist vielleicht auch ein gutes Beispiel. Das ist
ein gutes Beispiel.
Ja, ohne Förderung, ohne Sender, aber
das ist ein gutes Beispiel, der große Gewinner hier beim Film. Weil es mit einer Hochschule entstanden ist. Das ist ja... Da ist ja auch eine staatliche Unterstützung dabei durch die Hochschule. Das ist ja gut, dass es das gibt.
Ich finde es auch toll, dass es gibt, aber ich muss nur jedem sagen, der sozusagen Filme, ich habe es mit meinem ersten Film erlebt, Love Stakes hat es auch erlebt, wenn man einen Film sozusagen, was ich ja toll finde, mit diesem unternehmerischen Ansatz sage, ich mache den einfach, ich leih mir irgendwo Geld zusammen, ich mache den mit Hochschulgeldern. Man muss wissen, dass man nachher keinen fairen Ankaufspreis beim Fernsehen bekommt in Deutschland. Das ist einfach so, weil diese Differenz, die der Sender im Vorfeld gibt, wo noch nicht klar ist, was für ein Film rauskommt, da werden dann bis zu 300.000, 400.000 Euro reingesteckt, während man für einen Ankauf, wenn man Glück hat, vielleicht 50.000 bekommt. Und dazwischen, also da stimmt irgendwas nicht. Da ist ja auch ein Teil des Problems.
Ja, warum? Ich muss da jetzt einfach
rein. Ja, gerne. Sind wir hier.
Aus diesen ganzen Gesprächen höre ich immer nur irgendwie raus, dass das Glück in irgendwie mehr Geld oder schneller Geld oder
schneller,
mehr Geld. Dass wir hatten fette, wirklich fette Jahre in der Filmbranche. Und es sind nicht proportional die viel tolleren Filme.
Ich rede nicht über mehr Geld, auf gar keinen Fall. Also von mir aus gar nicht. Es geht um schneller, einfacher, also ohne Ländereffekte erfüllen zu müssen bei den Förderungen und so. Das sind ja Sachen, die total behindern. Also deshalb brauchen wir ja die Länder dann zusätzlich. Also man muss sich von, also man muss, es müssen so viele Leute Ja sagen, damit ein Film entsteht.
Ja, mal gucken, praktisch das weiter zuspitzen. Du hast ja nun in der, Frederik, in der Berliner Zeitung geschrieben, es ist, was die Förderung angeht, systematischer Betrug am Kino. Du hast das sehr polemisch betitelt. Du hast gesagt, Darlehen, die gegeben werden an Till Schweiger, wo man sich überhaupt fragt, warum braucht der eigentlich ein Darlehen? Weil das ist ja nicht zu verstehen. Was meinst du mit systematischer Betrug am Kino? Betrug ist ja schon eine andere Dimension, ne, als ein schlecht funktionierendes System. Das ist ja praktisch da wird vorsätzlich gehandelt.
Ja, also in dem konkreten Fall, es geht ja nicht darum, dass habe ich auch klar gemacht, es geht nicht darum, dass es illegal ist, dass was passiert, sondern ich sehe das eher als unmoralisch an, wenn natürlich große Player in der Lage sind, erstmal kriegen sie sehr viel Förderung und das ist schon Wahnsinn. Also wenn wir darüber sprechen, wie viel Budget es gibt, das betrifft jetzt nicht die MFG in dem Fall, aber vielleicht können Sie trotzdem aus Fördererperspektive was darüber sagen. Das betrifft zum Beispiel FFF, die haben vielleicht über 1 Million in den Till Schweiger gesteckt, über den ich jetzt Zahlen hatte. Ganz oft ist es ja leider so, dass man nichts erfährt. Ja? Man erfährt nicht, was war das genaue Budget, man erfährt nicht, wie waren die Anteile von Fernsehsendern, man erfährt etwas darüber, was die FFA gegeben hat, da gibt es offizielle Zahlen. Und natürlich gibt die FFA dann auch noch Geld in, also das ist die Filmförderungsanstalt, die die Branchengelder verwaltet und die geben natürlich auch Höchstsummen jetzt wieder in den Tatort, den Till Schweiger, er produziert ihn nicht selbst, aber er ist Hauptdarsteller. Doch, Kinotatort. Der Kinotatort vom NDR wird gefördert mit nicht ganz die Höchstsumme, aber es sind irgendwie über 500.000 Euro ungefähr Filmabgabe. Also es fließt ganz oft sowohl Zuschüsse als auch Darlehen in Projekte, die es leichter haben. Ja? Und das ist unverhältnismäßig viel, was da reinfließt. Und es ist so, dass natürlich die großen Player, die auch selbst investieren können, weil sie auch Geld gemacht haben, ja, dass die in der Lage sind, dadurch, dass sie selbst wieder investieren, können sie dafür sorgen, dass die Gewinne bei ihnen bleiben. Das ist bis zu einem gewissen Punkt nur möglich. Das ist aber tatsächlich, das ist tatsächlich Fakt, dass es möglich ist, dadurch, dass man immer weiter in Werbung und so weiter die Vorkosten investiert, gleichzeitig immer die 35% Gewinn für sich behält, dass man dafür sorgt, dass die Produktionsfirma arm ist und die Verleihfirma reich ist. Und das funktioniert halt bei den vertikal integrierten Firmen.
Aber das sind nicht nur die Förder, sondern es sind mittlerweile auch die Verleiher, die einen solchen Druck auf die Leute machen, um die immer mehr in so eine Mainstream-Richtung zu kriegen. Jeder wirklich sinnvolle Regievorschlag, der irgendwie neu oder ungewöhnlich oder schräg, ja, Axel Warnisch zum Beispiel ist so jemand, den ich wahnsinnig verehre und der wirklich es hinkriegt, also die unfassbar abgründigsten Filme immer noch mit wirklich so einer transvestitischen Lebendigkeit und Show zu beleben. Der wird mit sehr spitzen Fingern da angefasst, weil der kann kein Blockbuster, der kriegt es nicht, das Publikum, der polarisiert, statt da wirklich nur nach Qualität zu gehen. Und da, ich sehe viel mehr diese Einschränkung aus diesen Ecken als jetzt aus den Ecken der, also zum Beispiel Sender, die dann irgendwie mit Leuten, die sie entdecken auf Filmhochschulen, Kontakte haben, mit denen die Bücher entwickeln, mit zum Teil hohen Summen, mit einem hohen Risiko reingehen, damit dann die Förderer mitziehen, weil da jemand ist, der sagt, ihr könnt sicher sein, wenn wir dahinter stehen, wir wissen, was wir machen, bitte geht mit. Und sie gehen oft nicht mit. Das würde ich das Problem.
Darf ich Sie mal fragen, weil das Sie ja nun auch betrifft, sozusagen der Vorwurf von Frederik Jäger. Müssen wir denn Til Schweiger überhaupt fördern? Können wir nicht entlassen? Sollte man sich das wünschen, dass man ihn fördert? Also jemand, der hat wirklich Erfolg, und warum müssen wir ihn fördern? Klar, die Statuten erlauben das, aber ist das sinnvoll? Wie sehen Sie das?
Also ich kann jetzt nicht für die Kollegen sprechen. Wir haben diese großen Til Schweiger-Filme nicht gefördert. Wir haben eine Filmhochschule bei uns. Wir fördern sehr viele von den Nachwuchsfilmen. Wir fördern eher diese kleinen Filme und die großen nicht. Das ist unsere Haltung. Andere mögen das anders machen, dann müssen wir jetzt die Förderer und die an den Tisch holen. Daraus resultiert aber, dass bei uns es in der Tat so ist, weil wir viele Arthouse-Filme fördern, viele auch experimentelle Filme, um es so zu nennen, dass wir wenig zurückgezahlt bekommen. Das stimmt. Unsere Statistik ist schlecht. Wir zahlen von den Darlehen, die wir geben, kommen ganz selten was zurück. Ist aber für uns okay. Weil wir sagen, wir wollen ja gerade, und das ist auch in den Juryentscheidungen, spielt es letztlich nicht richtig eine Rolle, ob wir glauben, dass da irgendwas zurückkommt. Wir machen auch diese Check-is-back-Aktionen, also solange ich da bin, haben wir die noch nicht gemacht. Aber es heißt natürlich, dass wir zu denen gehören, die Sie jetzt vielleicht nennen. Bei uns geht das Geld zu den Produzenten oder Filmemachern und bleibt da. Wir stehen dazu, aber man müsste sich nochmal, ich würde gerne wissen, was Sie eigentlich wollen. Hätten Sie gerne, dass eine Förderpolitik mehr daran ausgerichtet ist, dass Geld zurückfließt und man die Statuten da anschraubt und sagt, wir wollen uns mehr daran ausrichten, oder worum geht es Ihnen?
Nee, im Gegenteil eigentlich. Mir geht es darum, dass man sich das ein bisschen ehrlicher anguckt. Also anstatt zu sagen, das ist jetzt selbstverständlich, dass der Film gefördert werden muss, weil das wird wirtschaftlich erfolgreich, anstatt irgendwie so relativ pauschal an absoluten Zahlen zu urteilen und dadurch quasi alles unter so einen wirtschaftlichen Vorbehalt zu stellen, sollte man tatsächlich nach künstlerischen Urteilen gehen. Und deswegen, weil die wirtschaftlichen Kriterien tatsächlich gelogen sind und meistens nicht eingelöst werden können. Und von den Filmen, die Millionen Publikum anziehen, auch die sind in der Regel nicht wirtschaftlich. Also es sind ganz wenige Einnahmen, ganz wenige Ausnahmen.
Kannst du das präzisieren? Was heißt nicht wirtschaftlich?
Ja, das heißt natürlich, dass die ihre Kosten nicht einspielen. Das heißt, dass die, also das ist ja das Erste. Dann muss man nochmal gucken im Verhältnis. Wie viel können die einnehmen? Wie viel können die in der Wirtschaft bewegen? Es gibt natürlich noch andere Kriterien. Es gibt Standortkriterien. Es gibt Kriterien dafür, wie viele Leute können wie viel arbeiten. Aber wenn man sich anguckt, irgendwie, was sind wirtschaftlich erfolgreiche Filme? Selbst die Filme mit großen Budgets, die deswegen gefördert werden, immer mit dieser Begründung, sind in der Regel nicht erfolgreich. Und deswegen finde ich, sollte man eher davon Abstand nehmen. Man braucht auch nicht irgendwie immer diese Rückzahlung. Nee, man könnte sagen, Wir machen das als Zuschuss, wir machen das bewusst als Zuschuss, aber eben nicht mit diesem Kriterium immer, es muss wirtschaftlich sein.
Darf ich nochmal was fragen? Wir haben ja zum Beispiel das Ludwig II-Projekt, das war ein Projekt vom Bayerischen Rundfunk. Ja, also ich meine, wie teuer war es? Ich habe 150.000 Zuschauer, glaube ich, waren das. Und wie viele Millionen hat er gekostet? Was war das Budget? Ich weiß es nicht. Waren es, glaube ich, über 15 Millionen? War da 20 Millionen? Man weiß es, man erfährt es ja tatsächlich nicht. Wer übernimmt für sowas Verantwortung eigentlich? Wer
jetzt muss ich da mal, also mal richtig so den Finger in die tiefste Wunde reinlegen. Also mit in die tiefste Wunde.
Warum ist das eigentlich so eine tiefe Wunde?
Ja, weil man sich natürlich irgendwie was anderes erhofft hatte. Und es ist ja erstmal auch wirklich ein berechtigter Ansatz zu sagen, wir versuchen so eine Geschichte, die über 20 Jahre super und wunderbar verfilmt worden ist, nochmal aufzugreifen und moderner zu erzählen. Ja. Dass das jetzt nicht modern, dass da kein neuer Ansatz ist, das waren wahnsinnig dramaturgische Bemühungen und ganz viele Bedingungsfaktoren von außen. Also da mussten wahnsinnig viele Leute mitlesen, die dann gesagt haben, nee, also diese schwulen Problematik, die würden wir gerne also mehr raus. Also
ich meine, die Seenverwaltung hat mitgeredet. Das muss man mal benennen.
Also, ja, ich bin ja gerade dabei.
Wer entscheidet beim deutschen Film?
Ja, die sind dann so weit gegangen, das so, ja. Also davon kann die sind echt so weit gegangen, dass sie uns gesagt haben, also wir dürfen den König mit seinem Pferdeknecht nicht mit tiefem Blick ineinander schauend rausschneiden, weil es würde nahelegen, dass sie hinterher Sex haben. Dann haben die uns Vorschläge gemacht, die so aussahen, dass sie gesagt haben, also der König darf dem Pferdeknecht unten am Bart kraulen, ja, soweit wir dann muss der Pferdeknecht aber rausgehen und die Türe zumachen. Das ging tatsächlich ganz ehrlich so weit.
Ja. Und das war die Seenverwaltung.
Also ich möchte das...
Die Seenverwaltung liest das Drehbuch.
Das ist das Schlimmste, man sich an Einflussnahme vorstellen kann. Aber ich finde es super unfair, weil das ist natürlich ein Prestige. Film, den der BR mit wirklich
viel... Und wir reden auch über Finsterworld, da muss das auch zu sagen sein, weil das genau das Thema ist, hochbudgetiert.
Ja, aber wir reden ja jetzt, natürlich, aber dazu gehört auch Till Schweiger, und wir drehen uns jetzt da im Kreis, natürlich finde ich, was irgendjemand gerade gesagt hat, warum müssen die überhaupt gefördert werden?
Aber,
es geht auch die Diskussion immer mehr, und das wäre fatal, dahin, dass die sagen, immer mehr Geld in weniger Projekte, damit die dann richtig gut ausgestattet sind. Die entsprechenden Produzenten sagen, super, das ist die völlig falsche Linie.
Aber was spricht denn
dann... kleine Filme mit kleinen Budgets gefördert
werden. Gebe ich dir völlig recht, aber also ich, um das zu entzerren, was spricht denn dagegen, das zu trennen, dass man sagt, man macht Wirtschaftsförderung, so wie die Steinkohle jahrzehntelang gefördert wurde, weil man glaubt, der deutsche Film ist nicht von alleine überlebensfähig, kann man ja machen und nimmt die Hälfte des Geldes und macht damit kulturelle Filmförderung. Und zwar ohne Ländereffekte und zwar mit Gremien, in denen auch Filmschaffende sitzen, was ich meiner Meinung nach, gibt es kein Gremium in dem größeren Maßstab, wo mehrheitlich Filmschaffende drin sitzen. Also ich habe davon noch nichts gehört. Ich glaube auch bei der MFG nicht.
Also ich hätte jetzt kein Interesse, die Hälfte unseres Geldes in deutsche Steinkohlefilme zu investieren, sondern man müsste sich, wir sagen, und es geht auch gar nicht anders in Europa, alle Filmförderung, die wir machen, muss kulturell bedingt sein. Das schreibt die EU vor und ist auch gut so. Also jetzt anzufangen zu sagen, du machst reine Wirtschaftsförderung und investierst in Filme, wo es keinerlei kulturellen Hintergrund oder Begründung gibt, wäre ich sehr, 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 sehr zurück. Würde ich nicht machen. Aber was wir jetzt, müssen wir uns auch ehrlich machen, wir haben eine wirtschaftliche Komponente drin. Wir sagen, es ist Kulturförderung und Wirtschaftsförderung. Und die Wirtschaftsförderung besteht bei uns eben nicht drin zu sagen, wir wollen die Blockbuster fördern, die dann nachher sich an der
Kinokasse finanzieren.
Sondern besteht darin, dass wir sagen, wir wollen einen Effekt haben für Baden-Württemberg. So, das haben Sie jetzt vorhin kritisiert, kann ich auch verstehen, weil das dann manchmal dazu führt, dass man zu mehreren Förderungen
das gehen muss. Das führt immer dazu. Ja, wie soll denn jemand einen Film machen?
Versteht es auch. Aber es gibt einen Vorteil davon, den man zumindest auch wirklich im Vergleich zu Frankreich benennen muss. Bei Frankreich gibt es eine große Filmförderung. und von der bist du abhängig. Hier hast du eine Möglichkeit, genauso wie es die vielen ARD-Sender gibt, wenn du bei dem einen nicht ankommst, nicht gelitten bist, kannst du zum nächsten gehen. Du hast eine föderale Vielfalt hier in den Filmen, die du in zentralistischen Ländern nicht hast, und die ist verdammt viel wert. Und wie das, was Sie zu Recht benennen, nämlich diesen Fördertourismus, meiner Ansicht nach auch wieder auf.
Ich möchte es trotzdem noch mal auf einen Punkt bringen, weil ich habe das einmal erlebt bei dieser Runde mit dem Kinderspielfilm. Da hat Fatih Akin eingereicht und es gab 2, 3 andere Stoffe, die qualitativ null an das, was der Fatih Akin eingereicht hat, wirklich da mithalten konnte. Aber letztlich sah es so aus, als wenn diese Stoffe, die wirklich nicht diese Qualität hatten, das Rennen gemacht hätten, weil Ländereffekte plötzlich das Thema waren, wo ich dann wirklich reingegangen bin und gesagt habe, das kann es nicht sein, dass wir hier zusammensitzen und nur danach reden, welche Postproduktion kann in welchem Land und wie lange sein. Und der Stoff war innerhalb von 5 Minuten zweitrangig. Und da, finde ich, musste man viel mehr ansetzen, dass Leute da drin sind, die immer wieder auf die Inhalte, auf die Qualität und auf das, was der Film eventuell hinterher langfristig an Image auch bringt.
Ja, und nicht länger. Genau, das Spannungsverhältnis zwischen Kultur und Wirtschaftsförderung, das ist mir auch noch rätselhaft. Denn gerade bei den Förderern, es ist ja von der EU-Seite, wäre ja praktisch eine Subvention einer Branche, ist ja nicht gern gesehen. Und da wird dann gesagt, die Filmförderung ist in Deutschland eine Kulturförderung. Ne? Wenn es darum geht, praktisch, wenn man praktisch die Effekte im Auge hat, dann wird immer gesagt, es ist eine Wirtschaftsförderung. Und ich habe so das Gefühl, da wird sich immer so zurückgezogen. Sie haben sich hier vor einiges erstmal als Kulturförderer vor allen Dingen profiliert hier in diesem Panel. Wie sehen Sie denn das? Also Sie wollen beides, geht überhaupt beides?
Also ich will jetzt nicht wiederholen. Bei uns ist definiert, wir sind beides zusammen. Und die Wirtschaftsseite wird dadurch abgedeckt, dass ein gewisser, bei uns relativ bescheidener Teil in Baden-Württemberg gedreht werden muss. So, das ist eine Voraussetzung. In den Jury-Sitzungen wird darüber nicht groß diskutiert, weil das wird vorher geprüft. Es wird vorher geprüft, ob das diesen Anforderungen entspricht und ob was in Baden-Württemberg realisiert wird. Und dann geht es in der Jury-Sitzung um die Qualität des Stoffes. Darum wird gerungen,
aber da ringen die. Wie viele Euro sind das? Also muss ich ausgeben für einen Euro, den ich bei der MFG bekomme?
Also bei uns sind es 120%.
Das heißt, ich brauche noch zusätzliches Geld, also ganz deutlich, was ich dann auch noch in Baden-Württemberg ausgeben muss.
Naja, Sie haben ja, das ist eine verzerrte Darstellung, wenn Sie... Ein Produzent hat einen Eigenanteil, Sie haben einen Sender drin, Sie haben einen Verleiher mit einer Minimum.
Nicht unbedingt, also wir reden ja genau über diese
Anteile. Aber wenn Sie das mitbringen, dann können Sie das alles einbringen. Ansonsten ist es in der Tat so, Sie müssen etwas mehr ausgeben, als
das, was Sie Baden-Württemberg ausgeben.
Ja.
Wie sieht das
aus?
Das ist bei anderen Fördern noch extremer. Das, ja?
150 also beim FFF
und bei der wollen und die Medienbord Berlin-Brandenburg wirbt damit, dass sie 400% erlösen. Also dass 400% von der geförderten Summe in Berlin und Brandenburg ausgegeben wird. Und das ist ja Wahnsinn. Also das heißt, das ist nicht das, was sie verlangen. Also auf dem Papier verlangen sie das nicht. Aber natürlich werben sie damit. Das heißt, sie versuchen natürlich auch diese Prozente möglichst hoch zu halten. Und genau darum geht es. Also dass man Geld von woanders her bekommen muss. Und das bedeutet, man setzt die Verantwortung auf Eigenmittel. Okay, das können manche Produzenten haben das. Dann hat man die Sender, die sind auch nicht ortsgebunden. Und dann hat man noch ein paar Bundesmittel. Und die Bundesmittel deswegen streiten wir ja so viel über die FFA, die Filmförderungsanstalt und die Förderung direkt vom Bund, also aus Steuermitteln. Da gibt es sowohl die wirtschaftliche als auch die kulturelle. Aber die kulturelle Filmförderung, die dann zum Beispiel sowas ermöglichen könnte, ist mit wahnsinnig kleinen Budgets ausgestattet. Es sind 3 Millionen Euro im Jahr. Ja? Und das geben sie in der Regel für, was sind das, 40 Projekte oder sowas. Das heißt, man kann sich ausrechnen, dass die Budgets minimal sind. Das heißt, es reicht eben nicht aus, um dann die Effekte auszulösen oder um das Budget halt zusammenzubekommen. Das heißt, man braucht immer mit den wenigsten Ausnahmen in diesem Bereich, von kulturellen Filmen braucht man immer den Fernsehsender zuerst. Das heißt, dass der Fernsehsender ist der Finanzierung vorgeschaltet. Ja. Das heißt, der Redakteur entscheidet, welche deutschen Filme es überhaupt erst gibt.
Ja. Das kann doch nicht sein. Moment, also ich war gestern bei einem Münchner Produzenten und habe mir mal seine Vorgehensweise gesagt. Er sagt, der geht erstmal an die Verleiher. Und wenn er bei dem Fernsehsender, bei dem einen nicht landet, dann geht er zum anderen. Wir haben ja von dem Fördertourismus geredet. Also so einfach ist das nicht. Aber was ich Sie frage, Sie haben jetzt praktisch eine Förderung für Line-Producer in Baden-Württemberg initiiert. Da wird, habe ich mir die beiden Projekte, die auf Ihrer Seite sind, Game of Thrones, HBO. Ne? Und wie sieht so eine Förderung aus? Wie rechtfertigen Sie so eine Förderung? Das ist eine reine Wirtschaftsförderung, oder?
Also das ist ich hätte gesagt, wir haben sonst diesen großen Topf. Das ist, hier ist es ein Sonderfall. Wir haben gesagt, einmalig. Fördern wir nicht die Produzenten, sondern das, was in Baden-Württemberg stark ist, nämlich die Hersteller von Animationen und VFX. Das sind, kann man sagen, Dienstleister, die das machen, aber ich wäre weit davon entfernt zu sagen, die führen nur etwas aus, sondern das ist auch eine kreative Leistung und eine hohe kreative Leistung, weil heute werden Filme die Anmutung wird im Computer erzeugt, die Bilder werden im Computer erzeugt und das tun die, und da ist Baden-Württemberg eben sehr stark. Und diese Leistung haben wir unterstützen wir mit dieser Förderung. Es wird nicht sehr häufig sein, aber wir tun es gelegentlich und wir sind gerade daran interessiert, dass diese Leute, die da Weltspitze-Niveau haben, dass die auch für amerikanische und englische Produktionen arbeiten, weil da leider, muss ich sagen, wirklich leider, für die interessanteren, die spannenderen Aufträge kommen. Wir hoffen, dass das auch in Deutschland kommt.
Ja, ist das so? Also ich habe gerade mich hier immer wieder mit dem deutschen Film- und mit dem Förderfonds DFFF beschäftigt. Die Höchstsumme eigentlich 4 Millionen bei Drei Musketiere, diesem großartigen Erfolgsfilm, waren es dann 10 Millionen. Ne? Das ist eine Wirtschaftsförderung. Man hat natürlich versucht, hier in den Bavaria Studios das anzuleihen, aber ist das sinnvoll? Ist sowas sinnvoll, solche Automatismen? Ich glaube, da sind ja überhaupt keine Gremien. Ne? Man muss nur die Bedingungen erfüllen.
Da gibt es auch eine Kultur. Also, ich rede immer über andere Förderungen, aber ich will es trotzdem kurz erklären, wie das da läuft. Das ist kein Gremium, das ist keine Jury, sondern es gibt ein Punktesystem. Aber da wird auch die kulturelle Bedeutung mit abgefragt, wird nach Punkten bewertet. Aber es ist in der Tat, wie Sie richtig sagen, ist es vorhersehbarer als bei einer Juryentscheidung.
Da werden 100% der eingereichten Projekte werden gefördert.
Das wäre schön. Das Budget ist jetzt schon im Juni ist ausgeschöpft, ne, des Fonds.
Genau. Das wurde inzwischen bereits dementiert, zumindest von
der BKM. Also heute stand so auf der Seite, dass praktisch das Budget auf...
Die BKM hat dem widersprochen. Aber so, das ist ja, also die Frage... Sie sprechen von Kulturkriterien und Punkten. Also das Problem ist tatsächlich, der Begriff von Kultur ist extrem weit. Ja? Also man kann den unterschiedlich fassen, deswegen spreche ich lieber von künstlerischen Kriterien. Aber der FFF geht nach kulturellen Kriterien und da geht es darum, wie deutsch ist ein Film. Das heißt, man muss nachweisen, am besten man hat einen deutschen Stoff mit irgendwie deutsche Legenden oder irgendwie einen deutschen Originalstoff, einen Bestseller oder sowas, dann hat man schon mal Punkte, dann muss man irgendwie deutsche Leute im Team haben oder aus der EU kann man irgendwie auch noch Punkte bekommen. Also es geht, das sind dann kulturelle Punkte, ja. Also da geht es nicht darum, dass man tatsächlich nach Kriterien guckt, irgendwie wie spannend ist ein Projekt. Und meinetwegen kann es da 16% dann für Budgets automatisch geben. Das Problem ist ja, wie sind die Mittel insgesamt verteilt? Und wenn man dann 50 Millionen in sowas steckt und 3 Millionen in die kulturelle Förderung, dann stimmt doch irgendwas nicht.
Also, ja, aber also ich habe hier auf irgendeinem Zettel gelesen, der deutsche Film kann besser sein. Da spielen solche Kriterien sicherlich auch eine Rolle, weil irgendwann gibt es eine Barriere und die ist dann irgendwie so stark, dass der Mut sinkt oder irgendwie der Frust oder sonst was. Aber das Bessersein des deutschen Films, und dafür mache ich das wirklich lange genug, entscheidet sich nicht nur an den Verleihern und an den Fördergremien. Die entscheiden sich auch an den Geschichten, die entscheiden sich auch daran, was bringen Leute mit und was entsteht in einer gemeinsamen Zusammenarbeit.
Ja, Cornelia.
Diese Kraft, die da entsteht, also es ist jetzt ein uraltes Beispiel und quasi historisch, aber bei Wer früher stirbt, ist länger tot zum Beispiel, war das ein Ringen über 62 Drehbuchfassungen. Ja? Deswegen sind wir uns auch heute noch immer so ein bisschen mit Vorsicht begegnet, weil das war eine harte Arbeit. Aber der Film ist nicht daran so toll geworden, weil wir haben kaum Geld gekriegt. Es wollte kaum ein Festival diesen Film. Die haben alle gesagt, dass der ist zwischen den Stühlen, ist kein Kinderfilm, ist kein Familienfilm, der ist nicht wirklich lustig, der ist auch zu abgründig. Damit können wir gar nichts anfangen. Verleiherperspektive dann, den können wir überhaupt nicht rausbringen. Einer hatte dann den Mut, weil er gesagt hat, bin eh schon pleite, dann gehe ich eben mit dem Film auch noch pleite. Das war so. Und dann hatte der 2 Millionen Zuschauer. Ja, an allen vorbei, an den Fördern vorbei, Verleihern vorbei, an allen. Und der ist allein so entstanden, weil wir in einer super intensiven Arbeit diesen Stoff zu dem gemacht haben, geredet haben, gestritten haben, dass er diese Kraft hatte, sich wie eine Lavamasse heiß durch die Landschaft selber durchzufräsen. Und da muss man aufpassen, dass dieses ganze Gespräch ist jetzt nur so über dieses, die könnten hier mehr Geld und da mehr Geld.
Nein,
da muss man aufpassen.
Ja, aber ihr redet dann über mehr Geld.
Kollege, jetzt reden wir mal über Personen. Reden wir über Personen und über die Rolle des Fernsehens, die möchte ich nochmal festhalten. Was ich ja sehe, ist, dass tatsächlich die Leistung, wie Sie schon gesagt haben, des Öffentlich-Rechtlichen, und wir reden ja im Grunde von einem Fernsehsystem, immens ist. Das ist ja ausufernd. Es fängt an, dass du betreust Debüt im Ersten, von den Debüts, von den Filmhochschulen, wo schon die Kurzfilme irgendwie unterstützt werden. Hier läuft gerade Mollab, der Dokumentarfilm ist ein Übungsfilm, der Filmhochschule ist der BR. Also der BR mischt sich sozusagen, oder das Öffentlich-Rechtliche, mischt sich sozusagen von Anfang an in die Kuratierung der Filmhochschule. Ist das nicht zu einer Bedeutung und zu einseitig, wenn da nur ein Player so eine Macht hat, sozusagen? Gerade Markus Rosenmüller ist ja ein wunderbares Beispiel. Also jemand wird gleich abgeholt. Und ist es nicht so, vielleicht ist das nicht intendiert oder wissentlich, aber
Carlos, ist das da wurde doch aber ein Punkt genannt, Entschuldigung, man kann keinen Film produzieren in Deutschland und den später ans Fernsehen verkaufen. Entschuldigung, mein Name ist Fred Helmer. Es geht nicht ohne das Fernsehen. Das heißt, die Filmhochschüler drängen sich selbst in den Fernsehen auf. Weil wenn du später den Film hast, sogar was die Love Stacks, was überall Preise gekriegt hat, du, 50.000 ist ja noch ein Glücksfall. Die meisten kriegen es gar nicht verkauft. Ja? Und die Redakteure sagen auch, du, wir haben so viel, wir wissen gar nicht, wann wir es senden sollen.
Aber was spricht dagegen, dass die nicht zu den Sendern kommen? Da ist doch wieder, was ich da raushöre.
Das soll doch mal möglich sein, auch mal ohne den Sender.
Ja, aber dann ist es ein...
Ja, Moment, darf ich das nochmal... Halt, wir haben dich verstanden. Ja. Falk, vielen Dank. Das finde ich einen richtigen Punkt. Das ist ja auch mein Punkt. Wo ist die... Ist da nicht eine Macht? Das sind ja auch Personen. Also, ich meine, es sind ja Personen. Du nennst Personen. Es ist dann Bettina Reitz, die jetzt auch wieder an die Filmhochschule wechselt. Es sind immer Personen und die haben eine Macht. Ist das ihre originäre Aufgabe? Ist das eigentlich mal so gedacht von Anfang an, dass das Fernsehen und gerade das öffentliche Fernsehen ein so entscheidendes System ist, was im deutschen Film möglich ist oder nicht?
Es Mäzene hat es immer gegeben, muss es geben. Es waren früher Industrielle, das ist viel schwieriger. Wir sind ja Staat und Industrie. Was denn?
Das sind GZ, gebühren Steuerzahler, das sind keine Mäzene, oder? Die Redakteure.
Keine Mäzene,
Sie sind keine Mäzene, sagt sie.
Nein, ich sage ja Mäzene. Nein, Mäzene, Entschuldigung. Das ist in der Tradition derer, aber es muss ja jemand auch geben, der wirklich mit hinschaut.
Und wer überprüft euch? Wer überprüft euch eigentlich? Wem seid ihr Rechenschaft schuldig? Das ist doch eine Frage, die man sich stellen muss. Wenn man so mächtig ist und so einen Einfluss hat, von also der Filmhochschule bis zu Peter Sehr. Also wer praktisch rechtfertigt?
So mächtig, Moment mal. Also wir sind nicht so mächtig. Ich gehe zum Beispiel auf Leute zu, ich biete denen eine Zusammenarbeit an. Es gibt auch ganz junge Leute, die sagen, die über unseren Nazi-Schrankenzaun da beim BR hinten rüber klettern, weil sie nicht reingelassen werden, weil sie sagen, wir wollen mit dir arbeiten. Wir sehen, was du machst und es ist das, was wir eigentlich auch wollen. Und wir haben in dir eine gute Partnerin. Da ist immer
natürlich
so eine
Feindschaft. Natürlich werden sie ihm das sagen. Aber natürlich
nein,
werden sie
ihm
das
sagen.
Nein, sie haben auch recht. Also Cornelia Ackers muss man schützen. Aber wir reden ja über Systeme und nicht über Personen.
Aber Cornelia, du hast gerade gesagt,
Dominik Graf als
ich weiß, aber du hast gerade gesagt,
es nicht nötig gab.
Du hast gerade gesagt, was spricht dagegen, zu einem Sender zu kommen?
Ja.
Also es gibt Stoffe, wo was dagegen spricht. Weil ich meine, man kann ja auch Filme machen mit den Leuten, mit denen man sie machen will. Und wenn man schon einen Co-Autor hat oder jemanden, der einen berät beim Drehbuch, warum soll man zu einem Sender gehen, wo man sich mit jemandem auseinandersetzen muss, der einem auch nochmal mit beim Drehbuch mitredet? Ich meine, ich habe das Glück beim
BDR... Und hilft!
Ja, nicht unbedingt. Wenn man es aber nicht will. Wenn man es aber nicht will. Also ich habe mit Frank Tönsmann beim WDR einen Redakteur, der das versteht, weil er mit mir jahrelang Filmclub und Kino gemacht hat und der auch selber schon produziert hat. Der weiß, dass er, dass ihm das reicht, wenn ich eine Idee habe, eine Geschichte habe, einen Schauspieler habe und er meine Filme kennt, dass er sagt, komm, mach einfach. Und wenn der mir natürlich irgendwie was sagt zu dem Drehbuch, sage ich euch zu und sage, wenn ich das brauchen kann, kann ich es brauchen.
So ist
aber es ist nicht so, dass er auf der Grundlage dieses Drehbuchs klein, klein auseinander nimmt, irgendwie, was an dieser Geschichte nicht funktioniert und was nicht und welche Figuren unsympathisch sind. Und ich hoffe, du machst es auch nicht. Ich gehe nicht davon aus, so wie du über Filme redest. Aber es spricht, also wie Veit Helmer sagt, manchmal was dagegen, dass man das macht. Und dann müsste man noch die Möglichkeit haben, einen Film trotzdem zu produzieren und hinterher zu einem anständigen Preis ans deutsche Fernsehen zu verkaufen.
Anständiger Preis ist okay. Wenn man sich dafür entscheidet, zu sagen, wir machen das ohne Sender, kann man hinterher dann nicht sagen, so, wir wollen euch nicht dabei, aber jetzt wollen wir, dass ihr den kauft.
Und doch, das müsste möglich sein. Genau das müsste gehen.
Das muss auch gehen, wenn der Film gut ist. Und das gab es auch mehrfach. Und
aber man kriegt keinen anständigen Preis.
Nicht mehr für 50.000. Da habe ich auch andere. Ich habe wirklich, das weiß ich.
120 andere. Ist das Höchste, was ich hier gehört habe.
Also 150.
Aber für 120, aber 120.000 ist immer nur noch ein Drittel von dem, was ihr sonst gibt in der Vorproduktion, wo ihr noch nicht mal wisst, was da rauskommt.
Ja, das stimmt. Also
da ist irgendwas schief, oder?
Diese Summen finde ich letztlich auch zu gering. Aber wie gesagt, das hat auch was damit zu tun, dass man... Also wenn du ein Haus baust nach deinem Geschmack, ja, was auf dich zugerichtet ist, und du dann hinterher sagst, ja, ich habe es jetzt gebaut, ich will aber, dass du mir das Geld dafür gibst und dann kannst du auch drin wohnen, dann würde man sagen, okay, das ist dein Stil, das ist deine Vision, das hast du so durchgezogen, das hat mit uns und mit mir
nur noch
gering was zu tun. Ich finde es aber trotzdem, wenn du das willst, kaufen wir das ab. Das ist wirklich was anderes, als wenn man gemeinsam eine eingeschworene Gruppe ist, die irgendwie sagt, wir kämpfen. Ich kämpfe seit 4 Jahren für einen Film, der durch alle Gremien durchgefallen, manchmal Geld gekriegt, dann haben die wieder, das sind ganz schwierige Jungs, sich mit 3 Produzenten zerstritten. Das ist Kamikaze, das sind wirklich, das sind so im Schillerschen Sinne so Waldräuber. Und ich habe 4 Jahre die Solidarität behalten und jetzt haben wir eine andere Demut vorgefunden und sie wollten es auch zuerst ohne Sender machen
verstehe,
und sind dann gekommen.
Ja, ich verstehe, gesagt, wie dieses Denken zustande kommt, aber es ist trotzdem euch. Nicht richtig. Es ist nicht euer Geld. Es ist trotzdem falsch. Also ich verstehe das, wenn man irgendwie jahrelang kämpft, dass man denkt, das muss dann mehr kriegen, dieses Projekt. Aber es ist trotzdem nicht richtig.
Was ist daran nicht
richtig? Es ist nicht richtig, dass diese Projekte mehr, dass die dann 3 oder 4 oder 5 Mal so viel Geld bekommen wie ein Ankauf. In der Regel ist ja ein Ankauf, also das geht ja bei 12.000 Euro aufwärts los. Ne? Also,
aber natürlich oder, ist es richtig, der Film muss natürlich produziert werden. Der braucht Geld zum Produzieren werden. Und wenn das fertig ist, dann ist es nur noch Erlös. Das kann man doch nicht vergleichen.
Aber du verstehst nicht, dass es ein Problem gibt, wenn die Filme, die sozusagen mit Fernsehgenehmigung zustande kommen, ungefähr das 10-fache von dem bekommen, was ein Ankauf bekommt. Weil es gibt ja keinen Markt, dadurch, dass der
Öffentlichkeit... Da ist ja jemand ins Risiko gegangen, in dem Moment, wo er auf das Fernsehen verzichtet hat.
Darüber sollten wir vielleicht nochmal reden, dass es diesen Markt nicht gibt. Die einzige Möglichkeit, die du hast, ihn nachher zu verkaufen, ist, ihn ans öffentlich-rechtliche Fernsehen zu verkaufen. In anderen Ländern ganz anders. In Frankreich hast du die Möglichkeit, ihn ans öffentlich-rechtliche Fernsehen zu verkaufen, an die privaten Sender zu verkaufen. Das geht hier nicht, die nehmen die nicht. So, also
ist doch international verkauft. Nicht? Also, ja. Und zwar weltweit. Ja. Noch vor dem überhaupt dem Kinostab.
Es ist doch ganz gut, sich konkrete Beispiele anzugucken. Ich kenne jetzt eins, ein Beispiel, das ich immer ganz gerne nenne, das merkwürdige Kätzchen. Das ist ein Film, der lief auf dem im Forum, das war ein Hochschulprojekt, insofern tatsächlich ohne Fernsehen entstanden. Der lief auf 76 Festivals weltweit, war einer der angesehensten deutschen Filme in dem Jahr. Und der hat keinen, der hat selbst bei Arte wurde er nicht gekauft. Und da muss man schon fragen, was ist die Mentalität von Redakteuren, die sagen, sie wollen diese Filme nicht kaufen? Hat es etwas damit zu tun, dass sie sagen, das, wo ich dabei war, ist besser, weil ich dabei war? Also was sind tatsächlich, haben die, wenn die zum Beispiel ein Budget hätten, okay, jedes Jahr kaufen wir für 5 Millionen deutsche Filme ein. Und dann überlegen wir uns, gucken wir, was es gab, was finden wir besser, nach welchen Kriterien. Aber es ist so, die Mentalität ist immer, das Boot ist voll. Wir haben quasi schon viel zu viel und da, wo ich dabei war, das ist besser.
Okay, also das nehme ich wirklich gerne mit, ob da das, da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht, ob da eine Form von Eitelkeit der Sender dahinter steht.
Ja, also das ist ja genau die Frage. Moment, wo sind die Systeme der Rückversicherung, der Kontrolle?
Ja, ob da eine Eitelkeit dahinter steckt, das würde ich, das finde ich ein interessanter Ansatz. Ich bin selber nicht drauf gekommen, weil ich mehr das Gefühl hatte, das ist so irgendwie dann so ein orientalischer Markt. Also ich habe hier einen Bauchladen voller fertiger Filme, da kommen ja dann viele. Und dann gibt es irgendwie wirklich so eine Basarsituation. Und da fällt dann manchmal wirklich so der angemessene Preis hinten rein. Ob da so eine innere Systematik dahinter steckt, das würde ich selber gerne mal rauskriegen und im Sender fragen. Das finde ich eine gute Anregung. Also echt danke dafür. Da habe ich nie so viel drüber nachgedacht.
Darf ich das kurz einmal erweitern, die Thematik auf die Förderer? Wenn man einen Film produziert, unabhängig, dann wird einem das nicht belohnt. Man kann ja sagen, Filmförderung ist für die, die das nicht hinkriegen, wie soll ich sagen, die Branche hat nicht die Kraft. Also man muss staatlich die Produktion fördern. Es wird einem nicht vergönnt, wenn man ohne Förderung arbeitet, weil man kriegt keinen Verleiher. Wieso?
Sehr gut.
Ja, ich habe einen Film fertig und biete ihn einem Verleiher an. Der Verleiher sagt, okay, ich muss ja sowieso wegen DFFF schon vor auf laute Drehbücher investieren. Also mein Programm ist voll. Gut, jetzt hat man einen Film gemacht, der hat sogar Preise gewonnen. Okay. Dann geht man zum Verleiher und sagt, du, ich habe Preise gewonnen, ich liege hier sogar in Cannes, in Venedig, weiß der Himmel wo. Dann sagt er, wir haben nicht gefördert. Sagt, ich habe das ohne Förderung gemacht. Was sagt der Verleiher dann? Ja, dann kriege ich keine Verleihförderung. Ich kann den Film nicht rausnehmen. Dann sagt der Verleiher vielleicht, ich mach's. Ja, ich bringe noch 30 Kopien raus. Ich habe mal gehört, mit verschiedenen Förderern geredet. Hamburg sagt, ja, wir können es machen, aber ja, wir haben ja so viele Projekte gefördert, produktionsgefördert, dann können wir die auch nicht verleihfördern. Ja, die ganzen, da können wir auch noch nicht für alle fördern. Und was noch ganz trauriger ist in dem ganzen Kontext, ist, dass wenn dann kleine Projekte, die manchmal vielleicht mehr Verleihförderung brauchen, weil die nicht so Namen haben wie Till Schweiger oder so, dass die später, oh, wir haben die mit so wenig Produktionsgefördert, dann kriegen wir auch so, so wenig Verleihförderung. Ja, ich frage mal so, ist in der Regel 10% oder so. 10 oder 20% der Produktionssumme wird immer Verleih gegeben, ja. Und dann, sage ich mal, scheitern diese Filme, diese kleinen tollen Filme, die kommen dann raus wie Finsterworld unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja? Die FFA fördert die nicht, die Regionalförderer fördern sie nicht und die Verleiher stehen da ganz alleine da. Und da denke ich manchmal, entschuldigen, das ist jetzt auch eine ganz provokante These, ich würde sagen, wir sollten nur halb so viele Filme finanzieren und fördern und machen und die Hälfte der gesamten Förderung den Verleihern geben.
Ja, aber wer soll das entscheiden? Das ist ja jetzt die Frage. Also, ja, wer soll das entscheiden? Also, wenn wir sagen, es ist zu breit gestreut, es gibt zu viele Mitsprecher oder Mitentscheider und zu viele Töpfe, wer soll das entscheiden? Wie siehst du eine solche Exzellenzförderung, wie soll die aussehen?
Darf ich einmal auf das aufgehen, ja, was Herr Lehmer gesagt hat? Also, Problem ist richtig, beschäftigt uns auch, dass wir auf der einen Seite sagen, wenn wir Produktionsförderung geben, dann wollen wir auch Verleihförderung geben. Und zwar genau aus dem Grund, den Sie sagen, dass du dann die Filme, die gut sind, in den Herzblut steckst, nicht einfach hängen lässt, dass sie keinen Verleih sind. Wir machen aber keine, aus genau dem Grund, den Sie sagen, keine Automatik, dass wir sagen, hast du eine Produktionsförderung, kriegst du eine Verleihförderung, weil das hieß ja im Umkehrschluss, wir würden nur Verleihförderung geben, für die Filme, die wir auch selber in der Produktionsförderung gemacht haben. Schönen Gruß an den Verleiher, mit dem Sie gesprochen haben. Die MFG fördert auch und ganz bewusst Filme im Verleih, die nicht in der Produktion gefördert worden sind. Wir fördern sogar, und das ist eine lange Diskussion bei uns, auch immer wieder ausländische Filme, in denen wir sagen, die sollen den Verleih Unterstützung kriegen, fördern wir den Verleiher und die gar nichts mit uns zu tun haben. Es ist also so, 1:1 ist zumindest bei uns nicht. Aber das Problem ist trotzdem von Ihnen richtig
benannt. Aber es ist natürlich krass, den Verleihern abzuverlangen, ihr müsst unterschreiben, verbindlich, 30 Kopien, zack, 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 auf Drehbuch und später, dann wird das produktionsgefördert, wieder ein Beispiel jetzt vom Medienbord Berlin-Brandenburg, ein Film fertig von der Debütfilmemacherin, hat jetzt Standing Ovations in Ludwigshafen gehabt und Kirsten News hat das Projekt nicht verleihgefördert. Ja, da steckt der Verleiher auch in der doofen Situation.
Das sag ich doch.
Er wollte vorher unterschreiben, sonst hätte das Medienboard ihm nicht die Produktionsförderung gegeben. und später wird er den Film, er steckt dann, die Verleiher, sozusagen, wir reden hier über kleine Verleiher, ich rede hier nicht über die Konstantin oder so, ja, die stecken nachher dann manchmal in der Bredouille. Natürlich kann man sagen, wir wollen nicht alles Verleih fördern, aber ein Verleiher muss rausbringen, sonst kriegt er
50%
sein DFF-Geld nicht.
Ich hab, das sage ich ja, du musst, wir wollen auch und wir machen das auch, dass wir viele von den Filmen, die wir in der Produktion fördern, auch Verleih fördern, weil sie brauchen die Unterstützung. Aber was ich nicht verstanden habe von Ihrem Beispiel, weil das ist zumindest bei uns nicht so und ich glaube in Berlin auch nicht, dass du vorher unterschreiben musst, du hast einen Verleiher.
Natürlich.
Nee, DFF. Das DFF ist nur der DFF in Deutschland.
Nein, das ist auch.
Bei der Filmstiftung
Verleihvertrag. Aber Roller, man kriegt, also sogar das BKM fragt.
Ja, aber ist, wir kommen jetzt wirklich in die Einzelprojekte. Mich interessiert mal, wollen wir noch eine Novelle mehr, soll es wieder eine praktisch, wir müssen doch praktisch strategisch auch denken, wollen wir jetzt praktisch kleintaktisch, es gibt ja ständig FFG-Novellen, es gibt immer irgendwelche Lobbys, die sich einmischen, die was beklagen, aber so richtig von unserer Kritikerwarte sehe ich, kommt der deutsche Film so richtig in Fahrt nicht. Also, wie siehst du das, Frederik?
Ich finde schon den Bezug dazu wichtig, wie kommen die Filme ins Kino, weil natürlich geht es uns auch darum, dass die im Kino sichtbar werden. Und ich denke nicht, dass die Verantwortung bei den Kritikern liegt, Leute ins Kino zu locken. Wir können auch natürlich bei Filmen, die wir begeistert aufnehmen, versuchen, die zu vermitteln, aber das ist nicht unsere primäre Aufgabe. Aber insofern geht es ganz viel darum, welches deutsche Kino kann irgendwie wahrgenommen werden, an die verschiedenen Bausteine. Und da spielt Verleih eine sehr große Rolle. Da spielt aber auch sowas wie der Deutsche Filmpreis eine große Rolle. Welche Projekte da überhaupt sichtbar werden. Also bei den 6 Nominierten, glaube ich, gibt's da wurden die besseren Filme außen vor gelassen. Also das ist auch ein Problem. Also dass man sich überlegt, welche Filme werden eigentlich nach vorne geschoben und wie können die irgendwie den deutschen Film beleben. Und da gibt es, glaube ich auch, das ist vielleicht eine etwas verwegene These, aber ich glaube, dass es in der deutschen Filmbranche auch Neid gibt. Also dass man quasi den besseren Filmen eigentlich nicht zugesteht, dass sie besser sind.
Ja, das sind dann aber diese Regisseure, diese Schauspieler, die dann aber wirklich demokratisch wählen dürfen, ja. Und da ist nochmal auch eine Eigendynamik in diese Richtung drin, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das die Lösung wäre, wenn da mehr Schauspieler, Regisseure, Dramaturgen mit in diesen Auswahlkriterien. Ich möchte nur eins sagen, weil mir ist das immer, die ganze Diskussion so interessant, die wirklich finde, aber es geht immer an den entscheidenden, für mich, aus meiner Erfahrung, entscheidenden Punkte vorbei, dass ich das Gefühl habe, wenn wir die Chance hätten, mit diesen Leuten, die diese Entscheidungen treffen, in den Fonds, bei den Verleihern, diese Kriterien, was sind Filme, die wir wirklich brauchen? Welche Filme bewirken wirklich, dass sie Impulse senden, die neue Ideen bewirken, auf die andere wieder zurückgreifen? Ja? Wir haben jetzt zum Beispiel mit der Cate Blanchett haben wir ein Videokunstprojekt gemacht, da hat sie in 15 Tagen 12 verschiedene Rollen gespielt, die wir aus 60 Manifesten zusammengestellt haben. Das ist eigentlich ein reines Videokunstprojekt, ist aber durch unser wirklich frühes Eingreifen, auch durch Bettina Reitz, ist es auch zu einem Senderprojekt geworden. Und diese Filme, wenn man die anschaut, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man auch diese Extremwerte, diese künstlerischen Extremwerte mit in den Sender einbezieht, hat auch die Filmsprache, die narrativer ist, wieder die Chance, neue, mutige, abenteuerlichere Wege aufzuzeigen, weil sie das Gefühl haben, der Sender ist eben nicht dieses Image von wir machen euch klein, wir machen euch brav, wir machen euch mittellinig, sondern da sind Leute, die wollen die ganz großen, neuen, ja, ganz vorne, innovativen Impulse.
Aber trotzdem, wir sind ja wieder bei der Frage des Mitmischens. Also ist es nicht auch die Rolle des Fernsehens, mal zurückzutreten? Also können wir uns auch überhaupt andere Wege des Filmemachens vorstellen, ohne die Sender sozusagen auch Bereitstellung von Geldern auf andere Art und Weise? Ja, zum Beispiel, es gibt ja die Privat-, also wenn man sich den amerikanischen Independent-Film anguckt, der funktioniert aus privatwirtschaftlichen praktisch Initiativen. Und das Erstaunliche ist, ja, was heißt Albtraum? Hier, es ist eine eigene Reihe. Er ist ja zumindest sehr interessant. Ne? Und die wuchtigen Erlebnisse erlebt man schon beim amerikanischen Indie. Man kann sich ja zumindest mal fragen, irgendwie, es sind ja doch vielleicht mehr Leute auch bereit, in Film zu investieren, als man oft denkt.
Aber wir sind die Indies. Wir sind die Indies, weil, ja, doch, also, wir sind die Indies, weil ich ganz viele Gespräche mitkriege von Privatfernsehleuten, die auch eine Zeit lang die Initiative gestartet haben, selber deutsche Filme, auch jüngere. Da war immer nur Angst. Angst vor dem Vorgesetzten, Angst vor den Kollegen, Angst, dass der Film durchfällt. Es war eine Regimentschaft von Angst. Ja. Es war Wirtschaftsinteressen dahinter, die wir... Also ich finde absurd, dass es die in gewisser Weise auch bei uns gibt, aber es gibt die so gering, dass ich das Gefühl habe, wir sind die, die am freiesten wirklich wilde, anarchische, abenteuerliche, wir haben zum Teil so schwierige Leute, an deren Betten man manchmal sitzen muss, weil die zusammen.
Ja, aber es muss doch auch ohne euch gehen. Also praktisch, das ist doch eine Bedeutung.
Warum soll es ohne uns gehen, wenn es gut geht? Ja. Gib Sachen ein Argument.
Als Alternative, weil eine Landschaft natürlich lebendiger ist, wenn es mehrere Formen davon gibt. Also es ist doch irgendwie klar. Ich meine, ich will auch jetzt nicht bestreiten, dass ihr da gute Sachen macht, mit Sicherheit. Aber es ist doch natürlich toll, wenn es außerhalb dessen auch noch
natürlich
was möglich ist.
Das heißt ja nicht,
und das kann ich auch, nur so ich, sein. Ich merke ja auch, du kannst ja auch was annehmen, das ist ja auch super. Mir würde es ja völlig reichen, wenn die öffentlichen Rechtlichen sich mal Gedanken machen würden über diese Preisdifferenz. Da wäre ja schon alles
eigentlich das wäre jetzt ein bisschen wenig als Ergebnis. Das mache ich aber wirklich
aber gerne. Aber es fände ich fantastisch. Das wäre mir am wichtigsten, was das öffentliche
Recht ist. Aber mir ist ja wichtig, dass ich das Gefühl habe, die wirkliche Qualität entsteht wirklich aus der Begegnung, aus diesem sich gegenseitig Mut machen. Das muss auch dann nicht der Sender sein. Aber es sind, wie ich mitbekomme, ganz oft der Sender, weil sie im Vergleich zu Förderern, die ja da sehr viel, wie du ja auch gerade geschildert hast, sehr viel mehr in so bestimmte Bedingungsfaktoren eingeklemmt sind, noch mehr die Verleiher, im Vergleich dazu sind wir die viel freieren.
Ja, also man muss ja auch mal ganz klar was sagen, die Bedeutung der Fernsehredakteure ist ja nun schon immens. Also ihr seid in den Jurys vom Bayerischen Filmpreis seid ihr vertreten, ihr seid im Förderausschuss sitzen, ihr seid auf jeden Premieren, sehe ich einen Redakteur. Ich weiß von Filmemachern, dass sie dankbar sind, wenn sie praktisch wahrgenommen werden von den Redakteuren, wenn sie überhaupt vorgelassen werden. Das ist auch eine Realität. Man muss da auch sehen, da ist eine Rolle. Ihr seid ja nicht das Major-Studio, ihr seid die Indies oder die Mäzen, ihr seid auch das Major-Studio in Deutschland. Ja. Und das ist eine Rolle, die ist einfach auch hybrid. Sie ist nicht so gedacht. Nee. Guckt ihr mal an, wie in den 60er Jahren die Beteiligung war beim Fernsehfilm. Als ich angefangen habe, sind die Redakteure nicht mal auf die Bühnen gegangen. Sie sind nicht mal auf die Bühnen praktisch von den Premieren gegangen. Es ist so. Also es gibt überhaupt keine Kontrolle. Das ist ja das Interessanteste. Also wer kontrolliert euch oder ist das wünschenswert?
Zusammen, aber wir kontrollieren uns gegenseitig im positivsten Sinne, dass ich mit Regisseuren arbeite und wenn der mir ein Feedback gibt und sagt, das, was du da von dem Film willst, sehe ich nicht. Dann trete ich zurück und dann sage ich, bitte lass mich nochmal verstehen, was du willst. Bis so lange, bis ich es verstanden habe, um dann das mit ihm gemeinsam zu entwickeln, was er meint. Und das ist zum Teil ein Gemeinschaftsprodukt. Das ist nicht der Künstler alleine vor der Leinwand, sondern Film ist ein Gemeinschaftsprodukt. Und wenn du gute Leute hast, tut es dem Gemeinschaftlichen gut zu sagen, wir sind immer auch gegenseitig Impuls und auch Hinterfragung, Grenzen setzen, um sie zu überschreiten.
Cornelia, ist damit eine Redakteurin, ein Redakteur auch ein Filmemacher?
Nein, aber er ist ein positiver...
Ja, aber wieso gehen Sie dann auf die Bühne? Ich finde das total wichtig, das ist interessant, dass immer, also die Kreativen auf die Bühne, das ist auch etwas, was mir auffällt als Festivalmacher, dass mehr und mehr sozusagen die Geldgeber auch auf die Bühne gebeten werden oder kommen und so weiter. Und ich finde schon, dass es einen Unterschied eben zwischen den Kreativen gibt und den finanziellen, vor allem finanziellen, aber auch inhaltlich dramaturgischen Ermöglichern. Und das scheint mir, da hat Carlos sehr recht, sich komplett verändert zu haben. Mittlerweile das ist jede Premiere so.
Wir sind doch auch immer die gleichen Namen. Wir müssen doch auch mal, es sind immer Frau Niehaus und Frau Reitz, dein Name fällt, Herr von Spreti. Es sind immer die gleichen Namen, die genannt werden. Es ist dann praktisch personell sehr überschaubar. Das ist natürlich eine Machtkonzentration, die muss man sehen. Ist das so gedacht? Ist das auch förderlich? Jetzt will ich aber mal über den Effekt noch reden, weil das System haben wir ein bisschen beschrieben. Also, wie ist ein anderes System denkbar? Das interessiert mich. Dominik Graf hat mal vor 2 Jahren beim Filmpreis gesagt, also der deutsche Film ist thematisch nicht relevant oder er ist praktisch, er versucht sich in Genres nicht. Wie kann man eine größere Vielfalt schaffen und auch eine größere Meisterschaft? Ist es auch denkbar, dass man den deutschen Film in Bereichen einfach von der Förderung und von der Unterstützung der Sender befreit? Müssen wir immer am Krückstock gehen? Oder muss man nicht sagen, irgendwie Amerika ist furchtbar? Ich meine, der amerikanische Film ist mit einer der bedeutsamsten Kunstformen. Ich wünsche mir auch nicht irgendwie den freien Markt per se. Ich glaube, dass das in einer Katastrophe enden würde. Aber man muss sich jenseits einer öffentlich-rechtlichen und einer Förderinstitution, so wie wir sie haben, auch noch andere Modelle überlegen können.
Also ich glaube überhaupt nicht, dass es in einer Katastrophe enden würde. Also ich bin da... wäre da relativ entspannt. Ich glaube, man könnte von heute auf morgen die Förderung abschaffen, tatsächlich. Ich glaube, das wäre für viele Filme sehr hart. Ich wäre jetzt nicht dafür, tatsächlich kulturelle Filmförderung abzuschaffen, wenn man sie wieder einführt. Also wenn man sagen würde, okay, wir haben ein Budget, das ist wirklich nur für kulturellen Film gedacht, da entscheiden Kreative, ist immer so ein blödes Wort, aber da entscheiden Filmschaffende darüber, wie das vergeben wird. Und es sind auch nicht 13, sondern nur 3. Also da kann man, ich glaube, da würde enorm viel entstehen, aber ich glaube auch, es würde auch dann wieder, würden wieder freie Filme entstehen, die tatsächlich auch vielleicht auf irgendeiner Form von Markt bestehen würden, wie das in den 60er Jahren
ja auch der Fall war. Ja, aber das ist ja, also da muss ich jetzt mal kritisch erfahren, gerade die Filmförderung ist ja in Deutschland in Mitte der 60er Jahre entstanden, weil der deutsche Film, der industrielle deutsche Film und der kommerzielle deutsche Film qualitativ so auf so einem unterirdischen Niveau war.
Aber das stimmt doch gar nicht.
Ne, das stimmt schon. Also Karl-May-Verfilmung, ich kann dir nur sagen, sie wollten zum Beispiel zur Sache Schätzchen, wollten sie damals irgendwie nach Cannes bringen. Es gab einen Eklat, Cannes hat sich geweigert. Ne? Und natürlich hat die Rolle des Fernsehens, Leute wie Rohrbach, haben natürlich mit der Unterstützung für Filmemacher wie Fassbinder überhaupt Sachen möglich gemacht. Das muss man natürlich sehen.
Also Fassbinder hat vor der Filmförderung angefangen, Roland Klick hat vorher angefangen, Klaus Lemke, Roger Fritz, fantastische Filmemacher, also Filme gemacht hier in München. Das ist doch nicht so, dass das alles Schrott war damals, überhaupt nicht. Also ich finde, da sind lebendige Filme, die würde ich mir heute wünschen, also Filme wie... Also
ja, aber es ist ja nun genau, dass Leute wie Kluge und Schamoni, das sind die Leute, die gekämpft haben, dass es Filmhochschulen gibt und dass es eine Kulturförderung ist, weil es ein Defizit war. Die sind irgendwie mit geliehenen praktisch Filmmaterial zu ihren kleinen Kurzfilmen irgendwie angetreten. Das muss man sehen, das kann man sich ja nicht zurückwünschen. Man kann sich ja nicht so eine Wüste zurückwünschen. Also
eine Wüste war es nicht. Also da muss ich dir jetzt echt widersprechen. Also ich liebe diese Filme. Also ich finde, das sind fantastische Filme, die davor entstanden sind. Und die auch ohne Förderung entstanden sind. Das ist also alles andere als eine Wüste gewesen. Das waren sehr lebendige Filme teilweise, die irgendwelche Kiesgrubenbesitzer finanziert haben. Aber es ging halt relativ schnell dann auch. Also Roger Fritz hat uns mal davon erzählt, wie er Mädchen mit Gewalt produziert hat. Also ich finde es einen fantastischen Film. Das ist keine Wüste.
Aber das hat auch was mit den Inhalten und der Provokation und den Grenzen und den Mauern, die damals runtergerissen werden mussten. Da war ein ganz brutaler, scharfer Generationskonflikt, an dem du wirklich harte Geschichten erzählen konntest. Wir sind jetzt in der Zwischenzeit auch an einem Punkt, wir haben politisch, gesellschaftlich wahnsinnige Probleme, aber wenn ich mit jungen Leuten spreche und über ihre Filmprojekte und ich lasse mich immer sehr darauf ein, dann sind das sehr privatistische, dann sind das zum Teil wirklich, ich will es jetzt nicht überzogen darstellen, aber ich bin an vielen Filmhochschulen und ich spreche wirklich mit vielen jungen Leuten, weil ich ganz starkes Interesse haben. Hauptsächlich ist es, dass Jungs mir erzählen aus ihren Liebesschwierigkeiten mit Mädels. Dann redest du mit Mädels und die erzählen mir, wie viele Schwierigkeiten sie in Beziehungen mit Jungs haben. Und das ist ein ganz großer Teil der Inhalte.
Aber glaubst du nicht, das hat was damit zu tun mit den Finanzierungsmöglichkeiten? Das heißt, du gehst ja sozusagen, wenn du in Deutschland einen Film machen willst, zu Leuten, die haben alle einen akademischen Abschluss, die haben meist irgendwie Literaturwissenschaft, Germanistik oder ein geisteswissenschaftliches Studium hinter sich. Wie soll denn da ein politischer Film sozusagen landen? Also wenn nur Akademiker darüber entscheiden, wer Filme macht.
Das finde ich auch. Absolut.
Das und man darf auch der Finanzierung nicht für alles die Verantwortung geben. Also man muss auch aufpassen, tatsächlich, wenn man an Filmhochschulen geht und sich anguckt, was die meisten für Stoffe vorhaben, dann sind es meistens das Allernaheliegendste, was sie gerade erfahren haben selbst. Es gibt auch andere Filme. Aber
sehr viele, gerade derzeit. Wir reden von einer Situation, die ich sofort unterschreiben würde für einige der letzten Jahre, aber gerade in diesem Jahr muss ich absolut widersprechen. Das spiegelt sich auch im Programm. Es gibt ganz, ganz viele Filmemacher, die sich eben nicht mehr mit dem Status quo abfinden und sich die Frage stellen, im Dokumentarfilm wie im Spielfilm, können wir nicht anders zusammenleben? Funktioniert unsere gesellschaftliche Kommunikation? Kann es nicht eine andere Politik geben? Also die Filme werden ganz im Gegenteil, gerade jetzt im Moment, sehr politisch.
Okay. Also vielen Dank. Wir finden es ganz wichtig, dass wir hier nicht alles schlecht reden, was entsteht. Nochmal zu Ihrem Beispiel mit den Indies. Ich fände das toll, wenn es hier eine solche Indie-Szene gäbe wie in Amerika, die sich ohne euch, ohne uns finanziert. Da wird weder der öffentliche rechtliche Rundfunk noch die Förderer irgendwas dagegen haben. Das Problem ist ja eher, dass das so nicht passiert und alles bei uns oder beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen
anders.
Und deswegen sind wir auch gegen, deswegen jetzt noch mehr zu fördern, auf 90% oder 100% rauszugehen. Wir müssen uns eher ein Stück zurücknehmen. Und ich sehe uns auch, da unterscheiden wir uns vielleicht ein Stück, ich sehe uns eher in einer zurückgenommenen Rolle, dass wir sagen, das, was da ist, an tollen Projekten, das möglich machen. Also wir sind, als da wirklich so einzugreifen, wir müssen eher ein Stück zurücktreten, aber da, wo es gute Sachen gibt, die zu unterstützen, das ist unsere Rolle. Und wenn es woanders was gibt, wenn andere Sender, wenn andere private Geldgeber das etwas fördern, dann das möglich machen.
Aber das ist nicht möglich wegen euch, das müssen die schon irgendwie zulassen, weil ich meine, jetzt eine Beispiel hat Veit-Helmer gesagt, es ist tatsächlich so, auch wenn sie sagen, man muss sie fördern, auch Verleih für Filme, die nicht von der MFG gefördert sind, sind wahrscheinlich die Förderung niedriger, wenn sie ehrlich sind, als die Filme, die sie gefördert haben. Also ich weiß, dass es bei den anderen Förderern so ist. Ich habe diese Erfahrung auch schon gemacht, die Veit-Helmer gemacht hat mit dem Film, der in 40 Ländern gelaufen ist auf Festivals, dass man dann eben das Problem hat, dass man Verleiher trifft, die sagen, ich will den Film rausbringen, aber ich kann es nicht, weil ihr habt keine Förderung. Also das ist, finde ich, eine Sache, die, also wenn ich, also konkreten Hinweis, die könnten Sie beheben, wenn man sich jetzt innerhalb der Förderung, Sie haben da anscheinend wirklich schon einen guten Weg eingeschlagen, aber in den großen Förderungen ist es nicht so. Das wäre wichtig und die andere Sache, die wichtig wäre, wären Ankaufspreise faire, weil dann ja, würde ich sagen, dann könnte es so eine amerikanische
Industrie geben. Okay, aber ich muss jetzt nochmal was sagen. Ich glaube, dass sich das in gewisser Weise auch ein bisschen von selber erledigt durch ganz was Lustiges, nämlich Handyfilme. Ja, wir kriegen schon immer mehr, dass Leute einfach ihr Handy nehmen, diesen Film, den sie machen wollen, drehen, uns den in so einer Zwischenstation irgendwie zeigen. Auch nicht, weil wir den dann zu Ende produzieren wollen, sondern weil sie unsere Meinung hören wollen. Das hat sich auch durch diese schnellen, schmutzigen Filmdrehmöglichkeiten hat sich das sowieso verändert. Ich glaube, dass langfristig dieses behäbigere, intellektuellere Film sich sowieso erledigt durch diese schnell gemachten.
Ich mache mir auch überhaupt keine Sorgen. Ich finde, ihr müsst euch einfach so ein bisschen langsam dran gewöhnen und so ein bisschen mitgehen, einfach mal so hinterher der Bewegung, also weil das passiert ja sonst ohne euch.
Aber das sage ich ja, deswegen machen wir Videokunst. Deswegen beschäftigen wir uns mit Künstlern, wir fragen, was ist die Bildsprache, wir beobachten die, wir geben denen Raum, wir geben denen Geld, wir geben denen Sendemöglichkeiten, um genau das zu gucken und um denen eine Plattform zu geben.
Okay. Freiheit kann man halt nicht geben, sondern ja, die muss man sich manchmal dann einfach nehmen. Also ich finde das alles ehrenwert, aber ich glaube, es gibt halt eine Form von Freiheit im Kino, die muss man sich nehmen und die wird einem nicht gegeben.
Die kann man sich nebenher ja auch nehmen. Es ist ja nicht nur das eine oder das andere.
Okay, ich glaube, wir müssen jetzt, wir sind zeitlich am Limit, wir müssen das beenden. Das ist nicht erschöpfend, das tut mir leid. Ich dachte, ich wollte eigentlich nur eine Stunde diskutieren. Ich hätte jetzt gerne noch eine Stunde weiter diskutiert. Ich hoffe, Sie haben sich unterhalten gefühlt oder auch informiert gefühlt. Ich danke allen fürs Kommen und jetzt genießen wir die Filme im Filmfest München. Insbesondere Neues Deutsches Kino kann ich nur empfehlen.
Noch ein
Hinweis.
Ja, warte noch ganz kurz. Ich bin jetzt noch eine Zeit hier und ich würde gerne auch in Einzelgesprächen, dass ihr auf mich zukommt. Und zwar in aller Offenheit, auch der mutig wird. Die ist für mich ganz kostbar, weil diese Gespräche viel zu selten stattfinden. Und da liegt ein Riesenmanko. Ich möchte das wissen, und zwar wirklich in aller Offenheit. Es muss keine Angst haben, was ich auch schon oft gehört habe, ja, das kann man ja so nicht sagen, weil dann kriegt man hinterher bei der so.
Ja, also ich muss die Integrität von Cornelia Ackers, wir kennen uns ja auch schon 20 Jahre, muss ich hier wirklich loben. Also sie ist im Übrigen, finde ich, eine der engagiertesten Dramaturgin und Filmredakteure im Bayerischen Fernsehen. Also du hast heute sozusagen ein bisschen so die Kritik am Öffentlich-Rechtlichen auf deinen Schultern
das aufladen müssen. Das
ist völlig
in Ordnung.
Ja, aber okay. Noch ein Hinweis. Wir haben ganz kurz nur über die Rolle der Kritik in dem Ganzen gesprochen. Inwiefern die Kritik irgendwie fürs Kino was bedeuten kann. Und das wollen wir heute Abend ein bisschen mehr tun. Und zwar wird der Siegfried Krakauer Preis heute Abend verliehen an Kritiker. Und da geht es darum, welche Kritiker sich fürs Kino engagieren und wie sie das tun. Und da werden wir auch Texte hören und Beispiele. Es gibt Nominierte und die sind alle da und Preisträger und Stipendiaten. Und das findet heute Abend hier um 20.30 Uhr in der Blackbox statt.
Man kann einfach kommen.
Wunderbar. Dankeschön.